Hallo, hallo. Ich bin Charlene, die Charlene Patricio. Und wie der Name das auch schon vorwegnimmt, ich bin die Tochter von der Karin, bin 26 Jahre alt und kann mich sehr, sehr gut daran erinnern, wo die Liebe, die meine Mutter für die Gastronomie hat, sich auch mehr und mehr auch dem Wein hingegeben hat, sodass sie sich irgendwann schlussendlich dazu entschieden hatte, die Prüfung zu machen, die Sommelierprüfung bei der IHK. Und wer meine Mutter kennt, weiß vor allem eins. Und zwar eins ihrer größten Stärken ist, das schlechteste Time-Management überhaupt zu haben. Und das ist gerade in Bezug auf Prüfungen und Wein sehr interessant, auch wenn es um Wettbewerben und Co. geht. Und ist eigentlich nur Zeugnis dafür, wie sehr meine Mutter eigentlich ihre Leidenschaft im Wein gefunden hat. Und dafür mal vielleicht ein kleines Beispiel. Also, wer sich mit der IHK-Prüfung ein bisschen auseinandergesetzt hat, weiß, dass das eine recht umfangreiche Prüfung ist, wo man in der Regel paar Wochen, wenn nicht Monate vorher anfängt, sich vorzubereiten und ordentlich zu lernen, neben einem Vollzeitjob. Und meine Mama hat sich dazu entschieden, mit ihrem perfekten Time-Management eine Woche, wenn es hochkommt, eine Woche vorher, sich mit dem Lernen zu beschäftigen. Und hat es nicht nur geschafft, ihre Karteikarten dann irgendwie zusammenzukratzen und noch irgendwie so chronologisch zu sortieren, dass es irgendwie noch Sinn ergibt, das sich so schnell wie möglich reinzuprügeln, sondern hat sich dazu entschieden, mich als Zwölfjährige in die Prüfung und ins Lernen mit einzubinden, sodass wir irgendwann abends immer am Tisch saßen und diese Karteikarten zusammen durchgegangen sind und ich dadurch auch sehr viel lernen durfte, mehr als erwartet. Aber meine Mama hat es tatsächlich geschafft, nicht nur die Prüfung zu bestehen, sondern wirklich als Jahrgangsbeste aus der Nummer rauszugehen. Und das bei dem Time-Management. Und jedes Mal denke ich mir so, wie krass ist das? Aber es zeugt eigentlich nur davon, wie sehr sie alles rund ums Thema Wein liebt. Und ich glaube ganz fest daran, wenn man etwas super spannend findet und wirklich seine Leidenschaft drin gefunden hat, dass es einem auch super leicht fällt, sich die Dinge einzuprägen und sich zu merken und reinzulesen. Und genau deswegen weiß ich auch, dass meine Mama in der Branche, in der sie jetzt ist und tätig ist, dass sie da genau richtig aufgehoben ist. Und das zieht sich ja immer weiter durch, wenn man sich dann anguckt, irgendwie mit der Ruinart-Challenge oder auch bei Wines of Portugal, dass sie da die erste Frau ist, die den Titel Wines of Portugal tragen durfte im Jahr 2020. Ist ja nicht nur ein Riesenerfolg für die Branche, sondern zeigt ja auch wirklich, wie invested sie in dem ganzen Thema ist. Und ich glaube, dass Ehrgeiz wirklich sehr, sehr viele Wege gehen kann. Und der Ehrgeiz meiner Mama ist immer schon da gewesen und hat sie so, so weit gebracht in der Branche. Und vielleicht ist das ein ganz guter Überblick darüber, wie tief das nicht nur das Wissen, sondern auch die Liebe zum Wein von meiner Mutter ist. Deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der Podcast-Folge, weil ich mir vorstellen kann, dass da ein paar spannende Aspekte mit reinspielen werden.
Toll, dass du da bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkellner unserer Zeit. Karin Patricio ist diese Woche unsere Gästin. Gebürtige Portugiesin, in Paris aufgewachsen, zog es sie in jungen Jahren nach Hamburg und somit in die Gastronomie. Und sie hat in renommierten Häusern in Hamburg, wie dem Oquet, der Bank, der Insel, dem Weißen Haus, Jellyfish, Sagebiers Fährhaus als Sommeliere gearbeitet, bevor es sie durch das Schanzrestaurant, wo sie ebenfalls als Sommeliere tätig war, an die Mosel gezogen hat. Heute unterstützt sie Katharina Prüm im Weingut Johann Josef Prüm und das, wie sie selber sagt, wahrscheinlich auf Lebenszeit. Und sie denkt über Grenzen hinweg. Daher war es ein unglaublich ergreifendes und sehr informatives Gespräch. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich ganz herzlich bei unserem Partner, bei der Schlumberger Gruppe, und dazu gehören die Handelshäuser Segnitz, Schlumberger, Consiovini und das Privatkundenportal Bremer Weinkolleg dafür bedanken, dass sie uns unterstützen, dass sie bei uns sind, dass sie dieses Format ermöglichen. Denn dank ihnen ist sie heute hier. Herzlich willkommen, liebe Karin Patricio! Es hat ja kaum jemand wirklich so einen Überblick, wie du auf die, ich sag mal, europäische Sommelier-Szene, weil du dich ja selber auch als Europäerin bezeichnest, in Portugal geboren, in Paris aufgewachsen, in Deutschland selber in 6, 7 Betrieben Sommelier gewesen. Unterscheidet sich ein portugiesischer vom französischen, vom deutschen Sommelier?
Also, um ehrlich zu sein, dadurch, dass ich zwar in Frankreich aufgewachsen bin und meine Mama aus Portugal kommt und deswegen auch dann in der portugiesischen Szene bekannt, durch auch dieses Wettbewerb, den ich gewonnen habe, aber ich habe noch nie aktiv weder in Frankreich noch in Portugal gearbeitet. So, meine ganze Erfahrung ist hier in Deutschland. Deshalb ist es für mich schwierig zu sehen, okay, wie ist es dort zu arbeiten, wie ist es hier zu arbeiten, wo sind die Unterschiede? Ich würde sagen, dass die Sommelier-Ausbildung in Deutschland schon sehr hochwertig ist. Wenn ich manche französische Sommelier sehe, ich merke, dass deren Ausbildung schon sehr, sehr, sehr französisch geprägt ist, also auch von den Regionen, die kennen sich wahnsinnig viel aus in Frankreich und ein bisschen Übersee und ein bisschen Rest der Welt sozusagen und natürlich viel Italien und so. Aber ich habe das Gefühl, dass Hiaka Koblenz ein wahnsinnig gutes Job macht seit Jahren und dass die Ausbildung sehr ähnlich wie in London zum Beispiel sehr weit gefächert ist. Also dass man einen Einblick vielleicht über viel, viel mehr über die anderen Regionen und Länder der Welt haben. Mein Gefühl, weil wenn ich auch die Sommelier-Kollegen in Portugal treffe, in Lissabon, die kennen sich alle wahnsinnig sehr, sehr gut aus mit Portugal. Und dann, also die ältere Generation und dann, klar, Frankreich und Italien und Spanien und dann wird's ein bisschen eng. Die neue Generation wiederum, auch in Portugal, das sehe ich mit den Kollegen, mit wem ich trainiere, das wird immer mehr gepusht und komme auf einen guten Level. Aber wie das so ist, in Portugal oder in Frankreich zu arbeiten als Sommelier, da habe ich leider keine Erfahrung, weil ich im geliebten Deutschland.
Aber du wurdest zur besten portugiesischen Sommelier gewählt, oder? Oder hast den Titel gewonnen?
Genau, also ich wurde nicht ausgesucht, sozusagen, ich vergebe einen Titel wie Gourmillot oder Michelin oder so, sondern ganz normalen, wie hier zu Lande in Deutschland mit einem das Sommelier Trophy, dass ich zu Wettbewerb Best Sommelier Portugals gegangen bin. Ich habe ja einen deutschen Pass, einen portugiesischen Pass und ab dann gewonnen. Ja.
Das war die Trophy Ruina damals.
Ruina habe ich hier in Deutschland gewonnen. Das war diese Ruina Challenge, was zum ersten Mal hier in 2018 gab. Das war die deutsche Version, die habe ich gewonnen. Das war damals in Hamburg in Fontenay. Da war ich, deshalb bin ich auch Ruina sehr verbunden eigentlich. Deshalb hat mich auch so mitgenommen, dass Fred Panayotis von uns gegangen ist letztes Jahr, weil es für mich einen der größten Menschen in der Champagne war und auch Lehrer und Mentor.
In der Weinwelt fast. Also ja, was er alles bewegt hat, wie tiefgründig er mit der ganzen Thematik umgegangen ist, wie er versucht hat, eben nicht nur die Champagne, sondern darüber hinaus noch ganz, ganz, ganz andere Dinge zu bewegen, zu begleiten. Und allein die Betrachtungsweisen, nicht nur über die Champagne, war großartig.
Großartig. Und ich meine, Ruina durch Fred natürlich, Panayotis haben viel, viel für die Sommelier-Welt gemacht und auch hier in Deutschland, also beim Manninger Verlag, der war immer dabei beim Sommelier Summit, hat immer diesen wunderschönen Dinner und Blindtesting gesponsert mit Don Ruina. Er war immer mit tollen Masterclass dabei. Der hat sehr, sehr, sehr viel tatsächlich gemacht für die Sommeliers weltweit und auch in Deutschland. Und jemand, der unfassbar gut verkosten konnte. Ich durfte viel von ihm lernen und der hatte einen Charisma, der wirklich seinesgleichen sucht und ein Verständnis für so viel Weinstile und Weinregionen. Das war, das ist nicht so oft so geprägt, finde ich, bei manchen Winzer oder Chef de Cave. Genau, und das war in 2018, das war aber die deutsche Version und die habe ich dann gewonnen. Aber diesen portugiesischen Wettbewerb, das ist so wie normal den Trophy und das ist allerdings hier in Deutschland machen wir das alle 2 Jahre, in Portugal machen sie das jetzt mittlerweile alle Jahre wieder.
Und wie kommst du als in Deutschland tätige Sommelierin nach Portugal? Also nur, weil du einen portugiesischen Pass hast oder hat dich da irgendjemand angesprochen oder hast du gedacht, den Portugiesen zeige ich's oder wie ist die Story? Ist ja. Schon ein bisschen frech, oder? Also wenn du dort nie tätig warst und räumst da mehr oder weniger den Titel ab.
Genau, also tatsächlich hatte mich dein damaligen Präsident der Sommelier Union Portugal mich angesprochen in Vienna, tatsächlich in Wien, und meinte, ja, wie sieht's aus, du bist doch Portugiesen oder bei einer Verkostung, der hatte mich in Berlin bei einer Verkostung angesprochen. Und dann meinte ich, naja, gut, ich könnte theoretisch für Deutschland gehen, weil ich so lange hier wohne und arbeite, für Frankreich, weil ich auch da bin, den Pass, oder Portugal. Frankreich hatte damals David Biro und das war klar, dass er immer eingesetzt wird, weil es ist schön, der Titel im Land zu gewinnen, aber wenn du schon diese Wettbewerbe machst, das geht darum, dass du halt der Kandidat sein möchtest, der dein Land repräsentiert, international, sei es bei der Weltmeisterschaft, sei es bei der Europameisterschaft. Und Deutschland hatte damals Marc Almaz. Und der war ja, hätte ich gewusst, dass er direkt beim ersten internationalen Wettbewerb in 19 direkt gewinnt, dann wäre ich eher für Deutschland wahrscheinlich eingetreten. aber für mich war klar, Marc Almaz ist dran und er ist hochtalentiert und unfassbar smart. Und er hatte wahnsinnig viel Unterstützung von der Sommelier Union, sei es von Peer oder Frank Kemmer. Per Holm, damaligen Präsident, und Frank Kemmer, der Coach. Und dann war es klar, dass sowieso Marc nicht vom Thron wegzustoßen ist, solange er einen Titel nicht gewinnt. Der hat den aber so schnell gewonnen, damit hatte kein Mensch gerechnet, außer ich tatsächlich. Das hatte ich ihm damals auch zugesteckt, weil für mich, als ich die Halbfinale in 19 in Antwerpen gesehen habe, habe ich ihm gesagt, bitte Marc, geh sofort ins Bett, du bist 100% im Finale. Und er so, nein, und so, ey, ich habe alle Videos geguckt, glaub mir, du bist soweit. Und ja, und deshalb war für mich Deutschland auch keine Möglichkeit. Und als er zu mir kam, der Portugiesen, und gefragt, habe ich gesagt, ja, ich habe zwar einen portugiesischen Pass, ja, das würde dann passen, aber ich habe noch nie in Portugal gearbeitet. Und er meinte, ja, ist nicht schlimm, aber wir bräuchten jemanden, der ein bisschen, der stark ist und Lust hat und so. Und wir haben keine Frauen und das findet er so schade. Und mein Portugiesisch ist nicht der beste, also wenn ich Portugiesisch spreche, genau wie auf Deutsch, habe ich einen ganz klaren französischen Akzent und das ging, weil es war alles auf Englisch, was für mich auch, also zumindest der Verkostungsteil, das war für mich eine Bedingung, daran teilzunehmen, dass die Fragen auch auf Englisch sind, weil sonst kapiere ich das nicht. Und das haben sie nicht ganz gemacht, die haben dann halb Portugiesen, halb englische Fragen im Schriftlichen, aber den Schriftlichen kannst du dann ein bisschen überlegen. Aber dann, als ich dann doch im Finale stand, habe ich ganz klar gesagt, ich kann keinen Wein beschreiben auf Portugiesisch, okay. Auch in Deutsch weniger, weil du bist halt trainiert, ob du Master Sommeliers oder Master of Wine, also WSET oder MS machst, dann ist alles auf Englisch, so dass du natürlich deine ganze Schema und deinen ganzen, weißt du, wie du denn, du kannst am Tisch bei einem Gast natürlich einen Wein beschreiben, das kann ich auch, und einen Wein in Ruhe schreiben, zu texten, wie ein Wein ist, das kann ich auch auf Deutsch oder Französisch. Aber in so einer Prüfungssituation oder Wettbewerbssituation, da kann ich das tatsächlich viel besser auf Englisch, weil dein Gehirn darauf trainiert ist. Ja. Und das haben sie zugelassen. Gott sei Dank war auch ein anderer Kandidat, der auch das gefordert hat, weil er sein Master-Sommelier zu der Zeit gemacht hat. Und dann hat er auch gesagt, sorry, ich muss, und er ist Portugiese, ne? Gut, chinesische Abstammung, aber der ist in Portugal geboren, und Philipp Wang, also unglaublich talentiert auch. Der ist zwar in Portugal geboren und alles, aber der macht alles auf Englisch. Und von daher war es gut und das war meine Chance. Aber ich wurde angesprochen und darauf dahin. Aber natürlich kam es bei manchen Herren oder die ältere Garde nicht so schön an, wenn plötzlich so ein Mädchen dahin kommt und gewinnt. Und dann war es natürlich, also man kann auch nicht sagen, das finden wir schwierig, dass eine Frau gewonnen hat und so. Ich war auch die Einzige, leider Gottes, und gegen den Jungs, sondern das ist politisch nicht so wirklich korrekt. Und dann fing es manche, so die ältere Garde, ja, aber das geht nicht, dass unser Land repräsentiert wird von jemandem, der noch nie hier gelebt hat oder noch nie hier gearbeitet hat.
Wow.
So, und der Präsident meinte, naja, sie, ob es euch passt oder nicht, die hat einen portugiesischen Pass und ist Portugiesin und fertig aus. Das ist egal, ob sie im Ausland arbeitet oder nicht. Dann ist sie schon ein Teil der Familie und dann geht es so. Und dann, also was mich damals verletzt hat tatsächlich, ist halt, dass sie mich alle nicht kannten. Also das hat mich nicht verletzt, also das ist nicht mein Ego, aber so, dass manche einfach verurteilt haben oder beurteilt haben, ohne ein einziges Wort mit mir zu sprechen. Und das fand ich echt, wo ich denke so, och Jungs, das ist nicht so cool. Aber die jüngere Generation, die hat sich gefreut. Und das hat viele junge Sommeliers in Lissabon oder in Portugal motiviert, zu sagen, oh mein Gott, wir müssen echt viel lernen. Viel, viel, viel lernen, damit wir auch den Level erreichen. Und das hat viele motiviert. Ich unterrichte auch die jungen Sommeliers dort über deutsche Weinbau und so und auch Blind Tasting. Und dann, da ist eine super Connection. Aber die ältere Garde hat ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, bis sie mich ein bisschen mehr kennengelernt haben. Und dann ging es. Dann ging es richtig gut. Und das bis heute. So. Aber am Anfang, das war für die auch nicht einfach. Vor allen Dingen, ich weiß noch, irgendwelche Zeitung hatte betitelt, oder die ASI, also Association Sommelier International, hatte getitelt, Karin Patricio sorgt für ein Erdbeben im Land und so, also total übertrieben. Und ich so, ey, Leute, wie kann man das noch mehr, weißt du, in die Wunde? Also ich meine, weißt du, das erscheint in den drei Sprachen der ASI, also Englisch, Französisch und Spanisch. Das hat jeder verstanden, jeder gesehen. Dann hatte ich wahnsinnig viele Interviews mit große portugiesische Zeitungen, die nicht unbedingt auch nur mit Wein zu tun hatten. Und wurde extrem viel Aufmerksamkeit aufgehört, weil, boah, Erdbeben, eine Frau gewinnt, das ist in 50 Jahren noch nie passiert, die arme kleine Portugiesen, so ungefähr. Und da muss ich mein Land, also mein Ursprungsland von meiner Mama verteidigen, wo man sagt so, oh ja, weil voll macho, die sind nicht daran gewöhnt und so wie deine Frau, weißt. Wir vergessen ganz oft, dass jetzt in Frankreich zum ersten Mal eine Frau repräsentieren mit Pascaline Le Pelletier in zum Beispiel Deutschland noch nie von einer Frau, soweit ich weiß, repräsentiert wurde international. So, also es ist nicht so nur bei diesen südländischen Ländern so tatsächlich. Ne? Aber ja, aber es war eine tolle Erfahrung und meine Mutter war sehr stolz, weil.
Was konntest du damit machen? Also als du den Titel errungen hast, hattest du bestimmte Angebote? Haben sich Sachen für dich verändert? Konntest du andere Dinge wahrnehmen? Also gab es eine Veränderung danach, wo du sagst, aufgrund des Titels ist genau das und das passiert, außer dass du Interviews bei renommierten Zeitungen und Zeitschriften geben durftest, musstest, solltest?
Ja, das ist ein bisschen von den drei. Tatsächlich war es so, dass tatsächlich auch viel Anerkennung von den portugiesischen Winzer kam, dass ich dadurch viel involviert war bei Wines of Portugal, dass ich sehr gefragt wurde, für irgendwelchen Seminare oder Masterclass zu geben. Ich glaube, dass die Vision von manchen Leuten anders ist. Du hast viel mehr Angebote oder ja, weil plötzlich bist du wichtig, weil du irgendwelchen Titel hast. Was ich eigentlich super, super schade finde, weil ich glaube nicht, dass ich mit dem Titel jetzt viel mehr weiß wie früher, nur du warst dann ein bisschen unsichtbar und deswegen finde ich natürlich, dass solche Wettbewerbe oder Titel doch ein bisschen ein klein mehr Notorietät schaffen kann und ein bisschen mehr dann dadurch, dass du ein bisschen mehr Anfragen hast und ein bisschen mehr Angebote hast, das definitiv. Ich finde es nur schade, dass man sowas erwarten muss oder gewinnen muss, um ein bisschen mehr gesehen zu werden, zumindest in Portugal für mich, was mich betrifft.
Aber man geht ja davon aus, dass derjenige durch die Vorbereitung allein schon ein gewisses Grundwissen hat, eine ganz andere Tiefgründigkeit in der Betrachtung der einzelnen Themengebiete und natürlich eine gewisse Moderationsqualität. Also von dem her ist das gar nicht so verkehrt, sich auf diese Leute zu stürzen. Ich glaube, das ist ja eigentlich in nahezu jeder Branche so, dass man versucht, die Top-Riege dann irgendwo abzugreifen, letztlich um auch die PR-Lastigkeit damit mitzunehmen oder die PR-Prägung oder die Chancen auf eine Außendarstellung dadurch mitzunehmen.
Absolut. Also ich sehe auch Einladungen. Also da war es echt viel, dass du überall auf Weinreise eingeladen warst. Also zum Beispiel auch, dass eine bestimmte Region in Frankreich plötzlich genau diese Leuten ausgesucht hat. Also ich weiß, dass ich zum Beispiel damals mit dem Sebastian Russold eingeladen worden bin. Und da waren plötzlich von den ganzen Leuten, die sie eingefliegen lassen haben, fast alle nur, die dann Titel gewonnen hatten in deren Land. Und das war für uns witzig, alle zusammenzusitzen, weil wir kennen uns von den Wettbewerben und so. Und da hast du gemerkt, dass zum Beispiel die gezielt solche Leuten oder solche Sommeliers einladen, weil natürlich dann Prestige oder zum Beispiel in asiatischen Ländern, das ist immer, also ich bin auch kein Freund von 1000 Titel irgendwie in der Visitenkarte, mag ich gar nicht. Und dann in Asien ist es extrem wichtig und ich arbeite jetzt im Weingut zwar, aber wenn ich dann ausgehe, dann ist nicht nur der Titel. Also ich habe keinen Titel im Weingut auf meiner Visitenkarte, weißt du, außer ich würde vielleicht Mädchen für alles schreiben, aber es ist auch nicht wichtig. Und in Asien zum Beispiel ist es extrem wichtig. Also was ist deine Funktion? Bist du jetzt Gutsdirektor? Bist du Sales Manager? Bist du das? Und dann, wenn ich dort Präsentationen habe, dann werde ich da vorgestellt wie eine krasse Megastar, wo ich denke so, wow, wo ich dann nur noch rot werde und sage, ja, ist ja gut. Und vor allen Dingen ist auf Chinesisch, mein Chinesisch ist seit dem Abi leicht verrostet natürlich. Und wo du denkst, okay, die gucken dir alle, klatschen, denkst du, was ist denn los? Und dann siehst du mein CV dahinter auf diesem Screen und denkst so, ja, okay, beruhigt euch, so, alles ganz ruhig. Und natürlich ist es manchmal hilfreich in solche Länder, wo das sehr wichtig ist für die, was du gemacht hast und welche Titel du hast. Das ist tatsächlich in der Mentalität denn so. Und das ist denen egal, ob du was kannst.
Wenn ihr dann auf so einer Weinreise seid, dass ihr euch da trefft, also die ganzen Titelgewinner jetzt mit Sebastian und sonstigen, also die, zum Beispiel diese französische Reise in eine französische Weinregion, und ihr sitzt dann abends beieinander, was trinkt ihr? Also ist das dann irgendwie dann Längenmessen, dass jeder so das Teuerste und Beste, oder ist das dann das egal was, Hauptsache Bier, oder was wird da konsumiert?
Das ist ein also zum Beispiel diese wunderschöne Reise in Bordeaux, also ich kann die Region nennen, das war cool, weil
du kannst
wir
alles nennen.
Okay, das war in Bordeaux und das war schön, weil wir in den tollen Chateaus übernachtet haben und wirklich schöne Dinners und Proben, also das können die Bordelais richtig gut machen. Und klar, nachdem wir die ganzen Weine und tolle Weine und teilweise auch sehr teure und begehrte Weine immer verkostet haben, wenn die Organisatoren und Gastgeber dann weg waren, dann natürlich wurde nicht weiter unbedingt Bordeaux getrunken, sondern ja, wie du sagst, ein Bier, Negroni und Shampoos, so, ne? So, aber sonst alles gut, weil ja. Aber es ist, ich finde es immer schön, wenn man sich auf Weinreise immer wieder trifft und die Kollegen aus anderen Ländern oder aus anderen Ländern sich austauschen, weil ich finde, es gibt nichts Schöneres als dieser Austausch, dass man voneinander lernen kann und nicht immer gucken, so diese, ich habe ganz viele Probleme mit diesen Missgunst, mit diesem Neid, was leider in unserem Land, also in eurem Land, in dem Fall, weißt du, wenn es schlecht ist, dann sage ich immer euren Land.
Ist das
Land.
Nur hier oder ist das auch in Frankreich und in Portugal? Also ist das deutsch eigen, dass du sagst, boah, so wie hier habe ich das noch nie erlebt? Oder, weil du es ja vorhin kurz skizziert hast, dass es da einige ältere, weißhaarige Herren in Portugal auch gibt, die das ähnlich betrachten? Also ist da auch so eine Neidkultur?
Nicht so stark, tatsächlich. Okay. Also ich finde diese Nörgel-Neid-Kultur, das können wir in Deutschland tatsächlich richtig gut, was ich sehr schade finde, weil auch diese Nörgel, weil das bringt diese Stimmung, klar, du hast überall in jedes Land ein bisschen diese Neid und Missgunst und das finde ich immer schade, weil wenn ich jemanden sehe, der erfolgreich ist, dann denke ich nicht so, das hat er bestimmt das und das gemacht und hier so typischen Sprüche, wenn irgendwelchen Leute sehen eine hübsche junge Frau, die ein richtig krasses Auto fährt, egal ob Porsche, Lamborghini und so, das erste so, boah, die hat reich geheiratet oder ach, die fährt das Auto von Papa oder ach, die hat sich hochgearbeitet. Ja, keiner würde fragen, ey, pass mal auf, ey, wie hast du das geschafft, was machst du denn beruflich? So, und ich finde, das ist sehr wichtig. Ich habe immer, wenn ich erfolgreiche Leute sehe, ich habe diese Missgunst nicht, sondern eher die, boah, wenn ich groß bin, dann will ich genau wie er sein. Und es ist genau wegen so ein Schlüsselerlebnis, dass ich Sommelier eigentlich geworden bin, weil ich einen Enric Thoma so bewundert habe. Und ich habe gedacht,
ach, wirklich?
Boah, ja, voll, voll. Es war damals, ach, also ursprünglich habe ich komplett was anderes studiert, gell? Und, oh, der Gell, bitte, Gell, bitte rausschneiden, das ist typisch musilanisch. Also wenn meine Tochter aus Hamburg das hört, dann kriege ich die Krise, dass ich kein Hochdeutsch mehr spreche. ich habe eigentlich Literatur, Wissenschaft und Philosophie studiert in Frankreich und dann für 6 Monate Erasmus in Hamburg gewesen und nach 6 Monaten nicht nach Frankreich zurück, sondern ich hatte einen Koch kennengelernt und dann kam ich so Wochenende in der Gastro und dann in der Gastronomie und dann habe ich gesagt, boah, das ist voll mein Ding und habe mein Studium zu Ende gemacht, damit meine Eltern mich weder umbringen noch enterben. Und
ist dann, ja, beides wichtig. Also daher.
Beide wichtig, genau. Und ich weiß noch, ich habe bei einem kleinen französischen Laden gearbeitet und dann hatten wir das Trinkgeld gespart. Und dann sind wir in Louise Jakob essen gegangen. Und damals schon in Hamburg war es 2 Sterne und schon, also für mich so einen absoluten Vorzeigebetrieb. So, und dann kamen wir und dann war Enric Thoma, oh Gott, das ist Ewigkeiten her, gell? Und dann, schon wieder. Und dann, das war, der war damals schon Master Sommelier, also der hatte, der war auch super viel in der Zeitung, weil er natürlich dann nach Frank Kemmer der nächsten Master Sommelier war. Und der war ein bisschen, aber cooler, würde ich sagen, als Frank und Kemmer und ein bisschen out of the box. Und trotzdem war dieser Typ, der so lässig war, trotzdem sehr elegant und in diesem Laden. Und wir waren da essen und ich war total beeindruckt von ihm. Und dann meinte ich zu meinen damaligen Kollegen, ich sag, boah, weißt du was, das ist krass, dieses Sommelier-Job. Guck mal, wie edel, wie toll. Und ich sag, boah, ich glaube, wenn ich in der Gastronomie bleibe, dann will ich genau das, weil ich finde das total spannend. Und wenn ich groß bin, dann möchte ich genau so wie er sein, so, weil ich ihn so bewundert habe. Und das bin ich. Wenn ich jemand erfolgreich bin, dann sage ich, nee, wie hat er das geschafft? Und sondern ich bin unfassbar neugierig, wie kann man das erreichen, was hat er gemacht und dann freue ich mich auch und sage, okay, wenn du dich anstrengst und viel arbeitest und viel tust, dann kannst du das vielleicht mit viel Fleiß und das auch erreichen und das ist für mich sehr, sehr wichtig. Also.
Und war es für dich, weil du es vorhin angesprochen hast, gefühlt als Frau schwerer, dort eine Präsenz zu bekommen? Ich meine, du warst ja in wirklich renommierten Häusern, in der Bank, in der Insel, im Weißen Haus, im Jellyfish, später im Schanz, im Peaceport. Wäre es da einfacher gewesen für dich vom Gefühl, wärst du ein Sommelier und keine Sommeliere?
Eieiei, das ewige Thema. Also ich glaube, dass ich als Frau es besser hatte als vielleicht andere.
Aber ich entschuldige, wenn ich dich unterbreche, ich finde es trotzdem ein wichtiges Thema. Also wenn
natürlich.
Auch mal thematisiert werden sollte. Also gerade darüber sollte man nicht schweigen und auch das Engagement vieler Sommelieren dann entsprechend wertschätzen, fördern und einfach auch sagen, hey. Genau.
Also ich weiß, dass es Frauen in der Branche gibt, die es ganz schlecht erlebt haben oder immer noch erleben. Ich meine, das große Skandal mit der Sommelier-Union müssen wir uns jetzt nicht alle abschweigen, ne? So, es ist ein Thema und wird womöglich immer ein Thema sein. Und natürlich bei Frauen, die etwas jünger sind, also gut, ich war auch mal jung, ne, so ist es nicht, aber ich hatte, glaube ich, vom Charakter, dass ich immer gesagt habe, bis hier und nicht weiter. Und das dann ein bisschen ganz klar die Grenzen gezeigt und dass ich nicht das Gefühl habe, dass irgendwelchen Typen mich einschüchtern kann oder konnte. Außer ein Schlüsselerlebnis in 2006 auf eine Weinreise in Südafrika, wo ein damals sehr, sehr gern angesehen Sommelier aus dem Süden, der mittlerweile nicht so eine große Rolle spielt, Karma is a bitch, und der damals, ich hatte damals mein Schein noch nicht, also ich war noch nicht bei der IHK, aber ich habe damals trotzdem als Sommelier schon gearbeitet, also als Restaurantleiterin und Sommelier. Also ich habe praktisch als Autodidakt alle Bücher gelesen, viele Praktikas gemacht, mich alles selber beigebracht, so ungefähr. Und weil ich habe sehr, also ich habe, bis ich in Deutschland war, noch keinen Wein oder Alkohol getrunken, also die ganze Zeit nicht. Und dann alles selber gelernt und so und war von meinen Gästen und auch in der Branche eigentlich gern angesehen. So. Und dann gehe ich auf diesen Weinreise, weil ich halt so viel verkauft habe und diese Händler uns eingeladen habe. Und ich war total eingeschüchtert, was für große Namen da eingeladen war und ich ein kleines Nicht war dabei. So, und dann haben wir Blind Testing Spiel gemacht und ich habe Hochkante gewonnen. Also Hochkante. Und das war so das Spiel Neue Welt, Alte Welt, weißt du, jeder steht auf und bei jeder Frage, die falsch ist, setzt du dich und dann bleiben nur noch ein oder zwei oder drei stehen. So, und ich sagte zu diesen unfassbar groß angesehenen Sommelier damals, als Scherz in meine jugendliche, keine Ahnung, so mutig, er fand das vielleicht nur dumm, also ich war 2,6, wie alt war ich, 29 und neu in der Branche, ne, so ungefähr. Und dann meinte ich zu ihm, also wenn ich jetzt die Runde gewinne, dann kannst du meine Füße küssen. Aber wirklich als Spaß. Du bist in Südafrika, das ist eine Gruppe von Gastronomen und Sommeliers und wirklich nicht respektlos, sondern als Scherz, weil ich schon die vierte Runde gewonnen hatte, so ungefähr. Und dieser Mensch guckt mir ja und sagt, naja, mach erstmal deine Sommelier-Schule und dein Sommelier und dann darfst du dich Sommelier nennen. Und ich war total geschockt. Und ich so, wow, okay. Und das ist der einzige Mal, wo ich denke, so wäre ich ein Mann gewesen, hättest du dich erlaubt, mich so klein zu machen. Und nur nicht, weil er dann als Sommelier nicht so, sondern weil er ganz klar mit seinen Schulen und sein Wissen und tolle Läden und ahaha, hier besten Münchner, ganz klar von ein kleines Mädel, die nicht mal eine Ausbildung hatte, wenn man so sieht, ganz klar in die Schränke verwiesen worden. Also vom Tasting her. Und das hat mich so betrügt und das hat Gott sei Dank einen großartigen Sommelier damals auch, der leider nicht mehr aktiv ist, der Gunnar Tietz, den ich sehr schätze aus Berlin, der früher damals in, ach, wie hieß der Laden?
First Floor. Weißt du das noch?
Ja, genau. Und das war auch tolles Erlebnis da und Gunnar habe ich immer sehr geschätzt von seiner Art, von seiner ruhigen Art, von seinem Wissen und seine unfassbare Gabe, Leute was beizubringen. So.
Ja.
Und Gunnar hat's gesehen, weil eigentlich rückblicken jetzt, ne? Das ist 20 Jahre her, wenn ich überlege, 2,6, ja. Es ist ein Moment zum Fremdschämen. Und so war es auch für einen Gunnar zum Beispiel. Und er hat mich beiseite genommen. Er sagt, lass dich niemals im Leben von irgendwelchen Typen wie er dir erzählen, wie klein du bist. Mit oder ohne Schein. Guck mal, Karine, ich arbeite in einem Sterneladen in diesem Hotel und ich habe auch keine Sommelier-Ausbildung gemacht. Und trotzdem bin ich dort Chef-Sommelier. Lass dir das niemals von jemandem noch sowas machen. Du bist großartig, du bist talentiert, scheiß auf die. Und wenn Gunnar nicht da gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich, wäre ich total auseinandergebrochen, weil ich extrem sensibel bin. Und also dieser Mensch hätte vielleicht meine Karriere ruinieren können. So,
krass,
das war
eine, ne? Wenn man sich überlegt, ist ein so ein Moment oder
ein Moment.
So eine Aussage dann so
ein Moment.
extrem bewegend sein können, dass es einen so dermaßen aus der Bahn wirft.
Und diese Enttäuschung.
Hat auch viel, viel mit Verantwortung zu tun. Also gerade auch, wenn man renommiert ist, wie man mit den Kollegen, mit den jungen Kollegen umgeht. Fangen wir einfach mit dem Mann an, der das alles hier angezettelt hat. Italo Zingarelli, Filmproducer, Römer, Besessener von Geschichte, von Landschaften und von Charakteren, die größer sind als das Leben. Er produzierte 1970 den Film, der das Kino nicht rettete, aber zumindest für ein Jahrzehnt in eine richtig gute Stimmung bringt. Die rechte und die linke Hand des Teufels, auf Deutsch Bud Spencer, Terence Hill, Bohnen, Ohrfeigen, Unbezahlbares. Und dieser Film, das kannst du dir vorstellen, macht Millionen. Und wird Teil des kollektiven Gedächtnisses ganzer Generationen, die eigentlich hätten früher ins Bett gehen sollen. Und dann, 1973, macht Zingarelli das, was Männer mit Geld und Seele tun. Wenn das Kino sie kurzfristig satt hat, er kauft ein Stück Toskana. Castellina in Chianti, 93 Hektar Land, von denen ganze 2 Hektar unter Reben stehen. Das Gut heißt Le Marchie. Im toskanischen Dialekt so viel wie Steintrümmer, Mauerreste, alte Ruinen. Zingarelli sieht das und denkt, das perfekte Set. Ein Mann des Kinos, der eine Ruine kauft und daraus ein Weingut macht, klingt eigentlich wie ein Drehbuch. Rocco delle Marchie ist heute 50 Jahre später 500 Hektar Land, 6 Güter in der Toskana, über 200 Hektar Reben, 3 Generationen Zingarelli und ein Vermentino, der eigentlich hätte nicht existieren dürfen, aber jetzt doch da ist und sich benimmt, als hätte er schon immer hierher gehört. Aber der Reihe nach. Der Wein, um den es hier geht, Laia Bruttata, ist kein Zufall. Es ist ein Projekt und Projekte brauchen Träumer. Der Träumer heißt Andrea Zingarelli, Enkel von Italo, Sohn von Sergio, der das Weingut seit 1989 führt. Und Andrea wiederum ist zuständig für Keller und Weinberge, was eigentlich klingt wie eine Funktionsbeschreibung und sich anfühlt wie eine Berufung. Er hat einen Gedanken, den er nicht los wird. Warum hat Rocco delle Marchie keinen großen Weißwein? Einen, der altert, einen, der sich verändert, einen, der in 10 Jahren noch besser ist als heute. Für Grüße aus dem Chianti sind sie berühmt. Der Roccato ist berühmt. Und die Super Tuscans haben ihre Fans. Aber weiß? Nichts, was wirklich zählt. Also macht sich Andrea an die Arbeit. Und er scheidet aus. Chardonnay zu international, zu Anbietern, zu überall. Trebbiano, Toscano, ehrenwert, aber nicht das Pferd für diesen Ritt. Sangiovese, vinifiziert in Weiß. Interessant. Aber eine andere Geschichte für einen anderen Tag. Was bleibt? Vermentino. Ja, genau. Das wilde, salzige, mediterrane Ding, das in Sardinien und entlang der toskanischen Küste wächst und sich schlichtweg um niemandes Erwartungen schert. Andrea fährt nie mehr Remmer. Genauer zu Tenuta Casa Maria, also dem Gut im Grossaner Hinterland, das Rocco delle Marchie 2003 erworben hat. Dort, auf 5 Hektar sandigem Lehmboden mit quarzösem Sandstein, stehen genau diese Vermentino-Reben in einer Höhe von 135 bis 150 Meter über dem Meer. Die Küste nicht weit, im Wind riechst du es. Und Andrea denkt, genau hier. Rotweine aus Morellino di Scanzano und die Super Tuscans aus Bolgheri. Die Welt kennt sie. Die Weißen aus dem Hinterland, die kommen jetzt. Ja, genau jetzt, mit Laia Bruttata. Der Name, weil der Name hier Pflicht ist, nicht Dekoration. Andrea Zingarelli wühlt in alten Katasterkarten, jenen bürokratischen Landkarten, in denen Jahrhunderte alte Flurnamen überlebt hatten wie Insekten im Bernstein. Und da findet er auf dem Papier verzeichnet für die 5 Hektar Vermentino Laia Bruttata. Was nichts anderes heißt als die verbrannte Tenne. Also eine Dreschtenne, auf der Getreide getroschen wurde und einmal abgebrannt ist. Ein Ort mit Geschichte, die niemand mehr vollständig kennt. Und einem Namen, der klingt wie ein Satz aus dem Western. Was für den Enkel eines Filmproduzenten natürlich vollkommen unvermeidlich ist. Jetzt ins Technische, aber kurz, weil Technik Mittel ist und kein Zweck. Lise manuell, Selektion im Weinberg. Trockeneis in der Reihe, damit die Aromen nicht weglaufen, bevor die Trauben überhaupt den Keller gesehen haben. Entrappung und Pressung komplett ohne Sauerstoff. Jemand, der so arbeitet, glaubt nicht an Oxidation als Stilmittel. Jemand, der so arbeitet, will die Trauben hören, nicht raten, was sie vor dem Kellereintritt mal hatten. Kontrollierte Gärung, 10 Tage. danach das Herzstück des Konzepts. 6 Monate im Beton. Nicht Edelstahl, zu neutral, zu leblos, nicht barrik, zu laut, zu viel Holz. Beton. Regelmäßige Batonnage, also dem Aufwirbeln der Feinhefe. Und die Hefe, die Feinhefe, die nach der Gärung auf dem Boden des Behälters liegt und langsam zerfällt, gibt dem Wein Rundung, Tiefe, dieses cremige Unterfutter, was man schmeckt. Ohne zu wissen, wo das herkommt. Und das Besondere ist der Wein in seiner Architektur. Dieser Wein ist jetzt gut. In 3 Jahren ist er anders. In 5 Jahren ist er das, was Andrea Singerelli im Kopf hatte. Als er alte Katasterkarten wälzte und sich fragte, ob ein Vermentino so etwas wie Würde über die Zeit beweisen kann. Die Antwort, die man im Glas findet, ja, kann er. Vielen Dank für diesen Mut. Vielen Dank für diesen ganz besonderen Wein. Vielen Dank für dieses Stück Toskana. Dem Hause Rocke der Mattier und natürlich dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger. Welche Qualitäten findest du unterscheiden Sommelieren und Sommeliers? Kann man da irgendwas sagen? Also sind Frauen einfühlsamer, sind sie sensorisch feinsinniger, sind sie
cleverer? Oder?
Sind sie? Okay. Also könnte man das unterscheiden?
Nein, aber das wäre auch dann sexistisch. Aber genau, ganz kurz wegen diesem
Thema. Ja, aber es gibt ja schon, ist das sexistisch, wenn wir das jetzt so auseinandernehmen? Also ich denke schon.
Wenn ich das sage, würde ich sagen, wir sind cleverer. Okay. Also ich finde, du hast tollen Kollegen, weiblich und männlich, und ich versuche soweit gehen, keine Unterschiede zu machen. Außer bei diesem Schlüsselerlebnis. Da bin ich mir sicher, wäre ich ein Mann gewesen oder ein junger Mann, hätte sich diese Person niemals getraut, das zu machen. Und das war das einzige Erlebnis als Frau, wo ich ein Problem hatte. Aber ich möchte auf deine vorherige Frage, wir kommen gleich zurück. Ich hatte die Chance in meiner Generation, dass wir großartige, laute Frauen hatten, die wirklich das mit von der älteren Generation, die das aufgenommen haben, mit diesen ganzen alte weiße Männer, wie man das immer so sagt, wie eine Christina Fischer zum Beispiel, eine Paula Bosch, ja, diese großartige Frau oder Natalie Lumpkler, die haben den Weg für die nächste Generation als Frau uns verdammt gut freigeschaufelt, weil diese Frauen haben wirklich, also die hatten Ahnen auf den Zehen, davon mal ganz ab, aber die haben wirklich die Ellbogen schön rausgebreitet, so dass wir weitergehen. Und witzig ist so, dass meine Generation meiner Meinung nach das ein bisschen leichter haben. Und das müssen wir solche Frauen wie Paula und Christina echt danken. Aber trotzdem, und deshalb ist es ein Thema und noch mehr hochgekommen wegen den Skandal um den Sommelier Union vor ein paar Jahren. Trotzdem ist es so, dass Frauen das Gefühl haben, dass in diese Domäne manchmal doch Situationen gibt, wo Männer das ausnutzen, sei es sexistisch oder irgendwelchen blöden Sprüche. Das ja, aber das ist, denke ich, mittlerweile weniger. Aber deshalb habe ich das nicht. Und ich finde, es ist wichtig, dass du als Frau, wenn du siehst, dass eine jüngere Kollegin von solchen Typen angemacht wird, einfach einzugreifen. Und das habe ich immer getan. Um mich da die nächste Generation zu schützen und sag, ey, was denkst du, wer du bist? Ich meine, auch wenn es ein Junge und was erlaubst du dir? Weil ich diesen Erlebnis hatte, und wenn Gunnar damals mich nicht aufgebaut hätte, dann hätte ich aufgegeben. Und jedes Mal, wenn ich sehe, dass irgendwelche Männer in der Branche Frauen oder Frauenkollegen nicht wahrnehmen oder so genau in der Richtung gehen, gehe ich auch dazwischen, weil ich möchte nicht, dass diese talentierte Mädels dann aufhören. Mhm. Warum? Und das ist sehr wichtig. Aber jetzt mittlerweile bin ich dann schon, es gibt eine jüngere Generation nach mir, ja. Und letztens fand ich erschreckend, Silvio. Und da merke ich, dass wir älter werden. Wir beide seid, dass eine, die ist gar nicht mehr so jung, also die ist keine 20, die ist 30, dass sie zu mir kam und meinte, Karin, danke schön, du bist ein ganz großes Vorbild für mich und für die junge Generation, die wir sind. Du bist echt ein Vorbild für uns. Und das hat mich so berührt, weil habe ich gedacht, ey, so alt bin ich dich, ey, du blöde Kuh. Und zweitens, das ist eine Kollegin, die ich sehr schätze, die Elena, die früher in Wiesbaden in der Ente war. Und das hat mich so berührt, dass ich echt Tränen in den Augen hatte und dachte, okay, dann hast du alles richtig gemacht. Wenn du die nächste Generation, und das wahnsinnig viele talentierte Sommeliers jetzt, also die hattest du früher, aber die hast du vielleicht nicht ganz gesehen oder wahrgenommen. Ich meine, wie oft muss ich im Restaurant mich anhören, oh, können Sie bitte den Chefsommelier holen? Ja, das bin ich. Nee, der Chefsommelier. Ja, es ist immer noch ich. Also entweder müssen wir uns arrangieren, junger Mann, oder halt nicht. So. Das ist Gott sei Dank weniger geworden. Aber was ist der Unterschied zwischen Sommelier und Sommelier? Das ist genau die Frage, was ist der Unterschied zwischen einem Mann und einer Frau? Also ich muss ehrlich sagen, dass ich denke, dass Frauen vielleicht feinfühliger sind, auch wenn sie Wein beschreiben oder...
In der Auswahl der Weine oder in der Kommunikation mit den Gästen oder sowieso?
Ja gut, es gibt auch toll in der Kommunikation. Also ich meine, du bist für mich ein tolles Beispiel. Also ich kenne ganz wenige Kollegen, die so einen höflichen Ton haben oder so höflich, so feinfühlig und sanft sind wie du. Also du bist eigentlich ein Anti-Beispiel. Deshalb ist es schwierig, alles zu verallgemeinern. Aber ich finde, dass Frauen tatsächlich vielleicht anders riechen und anders wahrnehmen. Das glaube ich schon, aber im Zugang mit Gäste sind sie vielleicht, dass sie vielleicht anders annehmen. Du hast nicht, also es gibt auch sehr viele männliche Kollegen, die ich als unfassbar guten Sommeliers und Gastgeber finde, aber es gibt andere, die sich schon ein bisschen sehr profilieren und sich abfeiern selber und eine Weinkarte nicht für die Gäste schreiben, sondern für sich selbst und deren Ego eher. Und diese Schlag von Sommelier männlich, das findest du bei den Frauen nicht tatsächlich, die da im Gast sind und die Welt erklären und sich selbst feiern. Ich kenne keine Frau, die es sowas gibt, ja, agiert
keine,
wie...
Nee, ja.
Kenne ich nicht.
Ich kenne also, auch keine, die wirklich bewusst. Also den Job nur macht, um sich da irgendwie zu profilieren oder... Ja, sich selbst zu feiern oder feiern zu lassen. Viele, alle, die ich kenne, machen es eigentlich aus der Überzeugung, aus der Liebe für den Beruf. Und das stimmt. Absolut. Das ist bei dem einen oder anderen Mann anders. Oder man hat das Gefühl, es wäre anders.
Komplett anders. Aber das ist auch.
Geh ich total konform.
Ja, das ist auch der Grund, glaube ich, dass warum bei Wettbewerbe deutlich mehr Männer sind. Ich glaube, das ist schon als Kind so. Ich finde, also zurückblicken in deine Jugend oder meine. Also Jungs, die müssen sich immer, das ist immer so, ja,
messen,
weißt du? So, ja, ich sehe das an meinem Sohn, ich habe eine Tochter, einen Sohn und mein Sohn, weißt du, wer läuft schneller, wer hat den größeren Pimmel, wer hat den kleineren Fuß, den größeren Fuß, wer kann das besser, das, die sind immer ständig, die sind ständig am sich, wer ist größer, wer ist das, also ständig, ich sehe das mit meinem Sohn und mit seinen Kollegen ist es immer, wer kann das besser, also ständig am Messen. Das ist für uns als Frau, als Mädchen, gar nicht. Also ich habe noch nie mit einer Freundin so einen Wettbewerb gemacht, wer kann am weitesten pinkeln. Weißt du, was ich meine? Das machen aber Jungs tatsächlich, weil das so lustig ist. Ne? Wer schafft das, so weit zu pinkeln, bis die Blume da oben. So, das machen wir Mädchen nicht. Wir messen uns nicht. So als Mädchen, als Kind. Und deshalb ist diese Mentalität, glaube ich, ganz anders und eigentlich schon fundamental. Also das ist, glaube ich, der größte Unterschied, warum du weniger Frauen findest. Ja. Nicht, weil sie Angst haben zu versagen, sondern weil es nicht...
Das sind aber auch im Berufsfeld. Also wenn ich Sommelieren erlebt habe, haben die ein ganz anderes kollegiales Bewusstsein. Es geht nicht um höher, schneller, weiter, sondern um die Gemeinschaften, um das Ganze und dieses Miteinander verbinden und connecten und kommunizieren und total, ja. Und sehe ich auch, wenn ich jetzt Sommelieren wie zum Beispiel Nancy Grossmann, die ja immer engagiert ist, die Mädels miteinander zu verbinden und zu connecten und für die Sache zu kämpfen. Und das findet man bei Jungs eigentlich viel, viel zu selten. Oder bei Männern.
Ja, viel zu selten und weniger. Ach, aber
starker Nancy Ansatz.
Grade, cool. Oder guck mal, aber wiederum finde ich toll, wenn ich sehe an der Mosel, guck mal, damals, also als ich noch beim Thomas Schanz war, du hattest hier in der Ecke wirklich in viel Drei-Sterner dann Frauen als Chefsommelier, ne? Also Sonora, die Magdalena, dann bei Bau hast du die Dina Mann, dann ich beim Schanz, du hattest die Nancy im Rutz, also das, wo du sagst, okay, wir werden doch gesehen. Also du hast tolle Frauen, die nach vorne gestellt sind. Aber wir haben uns nie gemessen, sondern ey, hast du das auch? Kannst du? Also ich sehe auch meine Nachfolgerin beim Schanz, die unterstütze ich super gerne, wenn sie Fragen hat. Das ist normal. Das ist und bei Jungs tatsächlich ein bisschen weniger. Und ich glaube, am Gast sind wir vielleicht nicht dieses mein Haus, mein Auto, meine Frau, sondern und das, was ich alles kann, sondern ich glaube, dass eine Frau als Sommelier am Gast immer versucht, den Gast nach oben zu zeigen und nicht sich dazu feiern, ey, das und das und das und ich kann alles und dann, weil ich sag's immer, ne, also wir machen einen tollen Beruf und es ist toll, einen tollen Sommelier in einem Laden zu haben. Also wenn ich sehe, ich habe mich wirklich gefreut, als der Marco Franzelin in Sonora jetzt kam zu uns an der Mosel, weil es ein großartiger Kollege ist, der witzig ist, der toll am Gast ist, der unfassbar viel Wissen hat, solche und trotzdem total gut anerkannt und trotzdem, der ist total bescheiden, also der ist nicht, weißt du, dass er sich so aufspielt und manchmal sind doch andere so, die sich da am Tisch so selbst feiern, dass ich dann sage so, wow, es ist cool, Jungs, aber vergisst nicht, ihr seid, also ihr rettet kein Leben, ihr seid kein Chirurg und operiert nicht am offenen Herzen. Also ihr rettet kein Leben, ihr seid kein Superstars und so, ne? Ihr sagt, komm mal ein bisschen runter, ihr rettet vielleicht, höchstwahrscheinlich, wenn ihr gut seid, einen Abend. Aber das war's dann auch. Also ich finde, man muss wirklich, da wünsche ich auch in der jüngeren Generation, oder manche auch in meinen, ein bisschen mehr Bescheidenheit, das würde jeder wirklich besser stehen. Und das sind Frauen, finde ich, dass Frauen bescheidener sind.
So. Könnte ich bestätigen oder möchte ich bestätigen. Du erlebst ja jetzt auch die andere Seite, besprechen Frauen Weine anders als Männer? Also wenn du jetzt als Repräsentant von GG Prüm unterwegs bist und du hast ja jetzt vor 3 Stunden, hast du ja 10 Sommeliers bei dir im Betrieb, hast eine Weinprobe gegeben, wenn da Frauen und Männer sind, haben Frauen eine andere Art, den Wein zu betrachten, zu besprechen, zu erklären, zu definieren als Männer?
Ein bisschen schon, also da war leider nur ein Lady dabei, schon, also die viel sanfter und vielleicht auch also die Kollegin, die da war heute, die konnte sofort unterscheiden in dem Flight, wo ist also zwei Jahrgänge, weil es war für sie dann klar, welche der wärmere Jahrgang ist, welche nicht. Die hat auf ganz viele Sachen geachtet, wo ich gesagt habe, okay, warum ist es deiner Meinung nach ein warmer Jahrgang? Warum ist es ein kühleres? Wie kommt das für dich im Glas? Das ist, apropos Glas, danke für die Flasche, die du geschickt hast. Ich hatte nichts dagegen, dass wir die langsam probieren. Aber anyway, und die konnte das wirklich gut unterscheiden. Und da hast du gemerkt, dass sie sehr gut verkosten konnte und auch sehr gut interpretieren konnte. Aber die Jungs waren auch sehr gut dabei.
Super spannend. Wann hast du dich selber als Sommeliere gefühlt? Weil du sagst, du bist Quereinsteigerin, du hast dir das selber angelesen, du warst Autodidaktin. Wann war der Punkt, dass du gesagt hast, jetzt bin ich Sommeliere?
Als ich tatsächlich nach diesem Spruch von 2006 die erste Möglichkeit genommen habe, zur Schule zu gehen und diesen Schein nachzuholen. Und das hat bei mir gedauert.
Aber vorher hattest du noch nicht das Gefühl, dass du sagst, ich bin eigentlich eine vollwertige Fachkraft im Restaurant. Und ich kann Wein erklären, ich kann Wein. Nein. Der Schein war für dich wichtig.
Ja, durch dieses Schlüsselerlebnis, ja. Als mir gesagt worden ist, ja, du bist ja nichts, mach erstmal einen Schein und dann kannst du reden.
Und das aber losgelöst davon, wenn es den Nasenbär nicht gegeben hätte.
Also nee, dann schon. Aber ich finde trotzdem, man lernt sich viel ein, aber trotzdem ist es was anderes, wenn man denn zur Schule geht. Aber ich weiß noch, ich bin erst 2012, habe ich erst mal einen Schein gemacht. Und da waren viele Dozenten, ich bin reingekommen, die gucken mich an, was machst du denn hier? Ich so, mein Schein. Hä, du bist schon ewig Sommelier? Ich so, ja, aber nicht auf dem Papier. Und die haben das teilweise echt nicht verstanden, weil sie so, was machst du hier? Und wir saßen so oft schon in der Jury und das Einzige, was mich ein bisschen beruhigt hat, ist zu sagen, naja, Der Rattenfüllig, das war total Banane, was der Typ gesagt hat in 2006, weil letztendlich habe ich dann 2012 den Schein gemacht und ab als Jahrgangsbeste deutschlandweit absolviert, die IRK. Das bedeutet, dass ich glaube nicht, dass ich Jahrgangsbeste wurde, weil ich diese 3,5 Monate gebüffelt habe ohne Ende. Ne? Ich hatte einen Vollzeitjob, ich war alleinerziehend, meine Tochter war damals 12 und meine freie Tage gingen fürs Lernen oder in die Schule. Aber das bedeutet, dass was ich alles als Autodidakt schon vorher gelernt hatte, muss es nicht so ganz falsch gewesen sein. Weißt du, was ich meine? So, genau. Aber ab da habe ich dann wirklich gedacht, boah, jetzt bist du eine richtige Sommelier. Das war, ich war super stolz. Und dann habe ich gesagt, na krass, Jahrgangsbeste. Ich sag, gut, dann kann es nicht gewesen sein. Das ist nicht das Ende mit diesem Schein, sondern der Beginn fast. Und dann habe ich angefangen, okay, dann muss es weiter und höher gehen, weißt du, dass man Court of Master Sommelier macht. Und zu Wettbewerb hat mich dann der Marc Almat ein bisschen dazu gezwungen und der Gérard Basset damals 2017 in Vienna, als ich Flying Somme da war, also als weißt du, du kannst als Volontär da helfen bei diesem internationalen Wettbewerb und du lernst ja viel, du arbeitest aber richtig viel, aber du bist dann bei diesem Wettbewerb und lernst du diese ganze Kandidaten kennen und wie das sowas geht. Und damals musste ich dann Gérard Basset versprechen, dass ich dann einen Wettbewerb teilnehme, weil er meinte, das ist echt schade und das hilft für dein Master Sommelier oder wenn du Master of Wine machen willst, weil es ist kostenlos ein Training und es ist wichtig, diesen Wettbewerb und so. Und ich habe immer gedacht, ach, ich bin zu alt für diese Scheiße eigentlich, aber dann muss ich hin. Und wenn du Gérard Basset, der für mich einen absoluten Koryphäe und ganz großer Mentor und wahnsinnige Person ist, wenn du ihnen was versprichst, dann musst du das auch halten. Und deshalb habe ich mich da auch überreden lassen durch diese Versprechen, was ich ihm 2017 bei der Europameisterschaft gegeben hatte. Und er hat gesagt, du gehst für einen der Länder, du gewinnst und wir sehen uns bei der nächsten Europameisterschaft. Das war der Deal. Und leider starb er vorher. Aber seine Familie war da und deshalb habe ich zu seiner Frau und sein Kind ein tolles Verhältnis, weil ich habe diesen Versprechen gehalten. Das war für mich wichtig. Also ich habe das nicht ganz freiwillig am Anfang gemacht mit den Wettbewerben. Ne? Aber weißt du, wann ist man wirklich ein Sommelier? Also ich glaube, guck mal, die Erfahrung spielt eine Rolle mit. Nicht nur natürlich das Wissen und das vermittelst du entweder Autodidakt oder natürlich in diese Schule oder in diese Institutionen und viel lesen, viel probieren, viel einlesen auf Fachpresse, finde ich total spannend. Aber ich finde auch, die Erfahrung macht es. Und wenn du Sommelier in der Flur bist, ich finde, die größte Erfahrung ist auch diese Menschenkenntnisse. Weil ab dem Moment, wo der Gast reinkommt, muss du in der Lage sein zu sagen, okay, der ist so und so, du musst mit dem so oder so agieren, weil es gibt Gäste, du kommst rein und du weißt ganz genau, die brauchen, dass du ein paar Witze machst und so und du weißt, dass andere, die wollen einfach deren Ruhe haben und beim Hallo, wenn die reinkommen in diesem Laden, die Erfahrung bringt dir, dass du genau weißt, wie du mit diesem Mensch zu agieren hast. Und das gibt dir keinen Schein, keine Schule, keine Refa, keine Hotelfahrschule, gar nichts. Weißt, das gibt dir nur die Erfahrung tatsächlich. Mit oder ohne Schein. Und da muss ich Gunnar Dietz total recht geben. Das ist tatsächlich die Erfahrung, die am Ende das ein bisschen anders macht. Also, weil so ein Schein, das sage ich auch immer zu den jungen Generationen. Ja, das ist super, dass du jetzt deinen Sommelier-Schein hast, aber das ist nur ein Führerschein. Wenn du deinen Führerschein machst, bist du noch lange kein Michael Schumacher. Du bist noch lange kein Formel-1-Rennfahrer. Das macht die Erfahrung. Das macht der Fleiß. Das macht die Arbeit, die harte Arbeit, das harte Training. Das macht es. Und am besten immer mit Bescheidenheit, weil da gehst du weiter. Dann verbrennst du dich nicht. Also, besten Beispiel. Du gehörst dazu, finde ich, ein Marc Almat, ja, der an Bescheidenheit kaum zu toppen ist. Und an Höflichkeit. Also ich finde, am besten wäre es vielleicht eine super Geschäftsidee, wenn du und Marc so und natürlich Menschen wie ein Gerard selber eine Schule aufmachen, eine Benehmschule für so männliche Sommeliers und auch weibliche, aber dieses, weißt Sommeliers. Du so, wie werde ich, weißt du, früher gab es der Knickel, dann könnte man vielleicht so ein Nietzsche-Almat-Büchlein erstellen. Wie hübe ich mich in Bescheidenheit, ohne dieses Selbstbewusstsein in sich zu haben? Also ich glaube schon, dass du weißt, was du kannst, ein Marc Almat auch, so ist es nicht, oder ein Franzelin auch, aber dass man trotzdem bescheiden ist. Und für mich ist es auch wichtig, man muss nicht vergessen, dass man als Sommelier oder als Mensch sowieso jeden Tag dazu lernen kann, wenn man das möchte. Das bedeutet, du bist nie am Ende oder auf der Höchstpunkt deiner Karriere oder des Menschenseins. Also ich finde, weißt du, meine Devise war schon immer, ich möchte heute schlauer sein als gestern und dümmer als morgen. Und wenn du so durch das Leben gehst, und das ist mein Motto, seit ich, keine Ahnung, 10 bin, ich wollte immer heute besser als gestern und schlechter als morgen. Und wenn es so ist, dann ist es ein schöner Tag. Weil dann weiß ich, ich habe was gelernt. Und ich werde morgen lernen. Weil ich möchte heute dümmer sein als morgen. Weil morgen werde ich wieder was Neues lernen. Und wenn du diese Neugier hast und auch sagst, ach, ich brauche nichts mehr, ich kann alles, ich weiß alles. Ab der Moment stagnierst du und fällst du runter.
Und das ja, ist auch wenn man müde wird. Also wenn man müde wird, sich für neue Sachen zu interessieren und sich versucht, da irgendwie drauf einzulassen oder auch unterschiedliche Sachen zu probieren. Also wenn man das Gefühl hat, ich habe schon so viel probiert und muss einfach nichts mehr probieren. Deswegen, du hast es gerade schon angesprochen, war für mich...
Genau, ich wollte gerade sagen.
Entscheidung schwer, was probieren wir? Also dir irgendwie ein Champagner, ein Riesling zu schicken, ein Bordeaux oder sonstiges, wäre eigentlich, wäre fatal, gleich natürlich interessant ist, wie du diese Weine interpretierst, wie du die siehst. Aber ich weiß nicht, ob du sehr fundiert oder sehr tiefgründig im georgischen Wein drin steckst. Und das ist so für viele eigentlich eine fast skurrile Geschichte, weil sie keine Bezugspunkte dazu haben, obwohl es ursprünglich halt so ganz, ganz viel Tradition und Historie gibt. Es ist trotz allem was Neues für viele. Und ich glaube, allgemein gibt es in Sachen georgischen Wein viel zu viel Vorurteile, die man teilweise mit den entsprechenden Weinen revidieren kann. Auch eben die Vorstellung, dass nahezu alles Quellfree-Weine sind, ist ja in dem Sinne total falsch. Es sind nur 5% der Produktion, die dort die das Ganze ausmachen, obwohl es natürlich letztlich etwas ist, was sinnbildlich für georgischen Wein steht. Aber ich dachte, das könnte dich vielleicht interessieren. Also zum einen Rotwein, dachte ich, Riesling hast du sowieso genug, jeden Tag von morgens bis abends. Dann ein Weinbaugebiet, was halt klassisch ist. Klassik prägt dich ja auch durch Portugal, durch Frankreich, durch Deutschland. Dann Zabarafni, dass wir einfach auch eine Rebsorte nehmen, die ursprünglich halt kaum sein könnte und die eigentlich auch zeitgemäßer kaum sein könnte. Mit Patrick Hornef haben wir einen der besten Winzer eigentlich in Bordeaux gelernt, dann nach Mukrani, nach Georgien, nach Kadli abgewandert und vielleicht ein Wein, der interessant für dich sein könnte.
Also, ich muss ehrlich sagen, ich war sehr, sehr gespannt, als die Gäste daheim kamen und ich habe gedacht, so, okay, ich bin gespannt, was er ausgesucht hat. Und ich war unfassbar happy, weil tatsächlich Rot, weißt du, hier, seit ich an der Mosel lebe, ist Rot immer weniger. Und ich vertrage das tatsächlich auch weniger. Aber ich habe gedacht, so, okay, ich war fast sicher, dass du irgendwas aus meiner Heimat schickst, damit wir über Portugal reden. Weil ich sage, ey, hier, du kennst dich in Portugal aus. Ich habe das gemacht. Und oder Frankreich. Und die haben gesagt, bin gespannt. Und als ich gesehen habe, Georgien und auch eine klassische Variante, was du ausgesucht hast, also 21er Chateau Mukrani, also die machen auch Quellfree, aber wie du sagst, ein bisschen weniger. Ich habe mich richtig, richtig gefreut. Vor allen Dingen, das ist ein Weingut, der eigentlich von der Größe her, also die haben über 100 Hektar mittlerweile, ne? Ich finde, dass die das richtig gut machen. Also finde ich.
Sie haben eigenen Stil und Sie hatten durch dieses Bordeaux-Konzept, was Sie ja dort hatten, also letztlich durch die Errichtung dieses Chateaus, was auch kein neuzeitliches Phänomen ist, sondern der Prinz Ivane Mucrabatoni hat das seinerzeit gegründet, war in Bordeaux, hat dort eine Zeit lang gelebt und war so begeistert von diesen Chateaus und hat das gleiche Chateau, was er dort gesehen hat, 1873 nachgebaut. In der Bauzeit von 12 Jahren, das ist schon Wahnsinn, hat die Gärten ähnlich wie Versailles angelegt oder war von denen inspiriert und hat eigentlich versucht, Bordeaux nach Georgien zu transferieren. Und Patrick Horneff meinte eben, das ist zwar alles schön und gut und Cabernet Sauvignon und Chardonnay verkaufen sich definitiv besser oder sind leichter zu verkaufen als Zabarafi. Aber er sagt, das ist der Ursprung. Genau sowas sollten wir hier fördern, sollten ein Auge auf die autochthonen Rebsorten haben. Und da kommt dann wieder der Brückenschlag hin zu dir. Ähnliches habt ihr ja in Portugal. Also ich stecke dich jetzt, das ist so gedanklich, eigentlich schon nach Europa, aber eben auch ursprünglich nach Portugal. Und eure Chance ist ja dann letztlich in Portugal oder der Portugiesen, sich auf die Rebsorten, die man sonst nirgends findet, zu berufen. Und deswegen fand ich aufgrund der Parallelen das so unglaublich spannend, den Wein mit dir zu probieren.
Nee, finde ich super. Also ich habe mich wahnsinnig gefreut und auch, dass es eine klassische Variante davon ist. Und vor allen Dingen, weil, also ich kannte den Wein und das Weingut, aber 21 nicht probiert. Ich habe die Weine schon länger nicht probiert, weil ich nicht immer dazu komme, wenn ich bei der Prowein oder so bin. Und jetzt probieren wir mal. Ich bin sehr gespannt.
Und Zabrafi ist ja eigentlich eine Rebsorte, die sehr zeitgemäß ist, die eigentlich auch relativ leicht zu verkaufen ist, wenn man sie erklären kann. Zum einen, weil es eine der Färberrebsorten ist, also wenn sie relativ farbintensiv ist und viele Gäste schauen einfach total gerne nach der Farbe. Zum anderen, weil sie Struktur hat, weil sie sehr tanninreich ist, weil sie sehr lagerfähig ist, weil sie viele Interpretationen zulässt. Und weil sie vom Aromenbild relativ definierbar ist und eben auch klar vermittelbar ist. Und das finde ich da eigentlich recht spannend.
Total.
Wie beschreibst du so einen Wein? Bist du da immer noch im Wettbewerbsmodus, dass du dieses mittelkräftig, mittelleicht, mittelfarbe? Oder wie gehst du an so einen Wein ran?
Ja, kommt drauf an. Also klar, wenn ich dann im Training bin, für die nächste Prüfung oder so, dann ja, aber jetzt, wenn wir ja aber gemütlich jetzt so, zusammen sitzen.
Wir beide Wein trinken.
Genau, nee, also ich finde nur, also ich weiß nicht, ob das jetzt der Jahrgang ist, ich finde, der Wein ist unfassbar frisch innen rum. Der hat eine beachtliche Säure, das hätte ich nicht erwartet. Vielleicht ist es der Jahrgang geschuldet, obwohl das natürlich trotzdem da ein bisschen kühler ist. Ich meine, die lesen auch spät, ne? In Georgien teilweise Ende September, Oktober, also wie bei uns an der Mosel so ungefähr. An der Nase ist es wirklich diese super Einladung. Du erwartest ein bisschen, für mich, ein bisschen kräftiger und auch marmeladiger, weil du hast viel dieses dunkle Kirche, diese Amarena-Kirche, ein bisschen so kräftiger, diese Kakao, angerüstete Kaffeebohne, diese schokoladige, und aber auch diese schwarze Johannisbeer, dieses ganz dunklere Frucht. Und an der Nase bei mir, ich weiß nicht, in welchem Glas du gerade verkostest, ist es extrem diese, ja, kakaomäßig, schokoladige, also du hast das Gefühl, du bist total in Übersee und es wird was Marmeladiges kommen. Und dann hast du eine wahnsinnige Struktur, also auch von der Tanninenstruktur, aber ohne, dass es grün ist. Die Tannine sind reif. Aber ich finde, das ist sehr, also bei mir im Glas, gerade auch im Gaumen, das ist eine wahnsinnige Struktur. Das ist sehr dicht, aber hintenrum hast du eine schöne Säure, die sehr gut für mich drin, also zusammen, weißt du, die ist gut inkorporiert. Und das hat eine gute Wahnsinnslänge. Also ich denke, ich weiß nicht, ob das der Jahrgang ist, der so frisch. Aber mittlerweile arbeiten sie Bio, gell? Glaube ich. Sehe ich gerade. Ja.
Sind in der kompletten
Aber guck
Umstellung
mal, das
jawohl.
hat 13,5. Trotzdem wirkt es bei mir gerade nicht alkoholisch.
Überhaupt gar nicht, finde ich.
Nee,
Also ich
du
finde auch
bist
in
der
der Nase diese
Frischerin.
kräftige Johannisbeerenkombination mit Kirsche. Du hast trotzdem im Untergrund hast du diese schokoladigen, ledrigen Aromen, ein bisschen dieses süßholzige.
Ja,
Und
Süßholz ist voll dabei gerade. Ja, finde ich auch. Die
ja.
Krise.
Und wie gesagt, es ist eigentlich in jedem Jahr so extrem gut strukturiert, so nachhaltig. Der Wein entwickelt sich mit viel Luft unglaublich. Deswegen habe ich ein relativ bauchiges Glas. Das ist hier Vision Balance genommen, um den Wein so zu entzehren, zu entschleunigen sozusagen und ihm in seiner Vielfältigkeit darzustellen. Also eigentlich so ein burgunderförmiges Glas.
Ah,
Ursprünglich würde ich
stimmt.
natürlich aus dem reinen Lehrbuchwissen, würde ich ein Bordeaux-ähnliches Glas nehmen. Aber ich wollte ihm einfach die Möglichkeit geben, sich möglichst schnell zu entwickeln, eine breite Oberfläche zu haben, trotzdem einen fokussierten Anspruch am Gaumen, dass ich die Säure spüre und die Lebendigkeit des Weines.
Stimmt, du bist ein ganz großer Zierfreund, stimmt. Aber welche hast du genommen von Zier? Der Intens.
Das Balance-Glas, also was so eine Burgunderform hat.
Sehr gut.
Was für ein Glas hast du genommen?
Darf man die Marke, obwohl du hast deine Marke auch
Du
hier.
darfst alles sagen. Also
Ja,
darfst
ich habe
alles sagen und
Zalto.
jeden beschimpfen.
Ich habe Zalto, aber ich habe die Bordeaux-Zalto genommen tatsächlich. Und nachdem du mir
Ja.
gerade sagst, dass du die Balance hast, überlege ich, ob ich nicht meine Burgunder-Zalto rausbringe, obwohl der ist breiter als dein Zier dann. Ja.
Bist du eher jemand, der die Weine zum Essen trinkt oder genießt du den
Oder
Wein
morgens zum
ohne Essen? Oder zum
Frühstück?
Frühstück?
Nein, das ist eine sehr gute Frage, Sejo. Also für mich ist zu einem guten Essen gehört Wein dazu, ja. Und außerhalb des Essens. Schon, wenn du, weißt du, manchmal hast du einfach nur, triffst du dich mit Freunden oder du gehst in eine tolle Weinbar und statt ein Cocktail oder irgendwie ein Bier oder ein Longdrink zu nehmen, umso älter ich werde, umso mehr greife ich eher nach schöne Flasche Wein und tolle Gespräche, das schon. Aber ich, beides, beides. Aber zum Essen finde ich schon wichtig. Also klar, wenn ich lebe alleine mit meinem Sohn. Dann manchmal sagt er auch, weil wir kochen jeden Abend zusammen und frisch und tolle Gerichte und so. Und manchmal sagt er, wieso kein Wein trinken? Ich so, was soll ich eine Flasche aufmachen alleine? Das so, ja, du hast ja Cora-Wien, da kannst du wieder zu. Also ich denke so, okay, aber nee, alleine nicht. Also ich finde, ich bin so ein, ja. Aber wenn ich mit Freunden esse oder in der Familie oder, na, also wenn du ein Essen mit Erwachsenen hast sozusagen, da finde ich, da gehört Wein dazu. Also ich finde, du siehst das ganz anders. Also das ganze Essen wirkt anders. Das gehört einfach dazu.
Komplett
Punkt
ja.
aus, fertig.
So, suchst du zuerst den Wein oder zuerst das Essen aus?
Haha, sehr gute Frage. Es kommt darauf an, in welchem Restaurant ich bin
Das ist
tatsächlich.
klar. Das ist also grundsätzlich, es gibt immer entweder oder, es gibt immer Situationen, aber so rein vom Intuitiven, vom Herzen, von der Leidenschaft ist da zuerst das Essen und du versuchst dann auch, wenn du wirklich matchen möchtest, den Wein auf das Essen abzustimmen oder ist für dich erstmal der Wein das Wichtigste und egal, was es zu essen gibt, übertrieben formuliert.
Übertrieben formuliert, aber eigentlich sehr treffend formuliert. Also, wenn ich zum Beispiel in einen Sterneladen gehe, ja, so bei mir um die Ecke, ne, also Schanz oder Sonora und so, dann lasse ich mir das Menü geben und dann, weil du hast halt nur dieses Menü und ich esse selten oder gar nicht beim Schanz oder Sonora à la carte zum Beispiel. So, dann würde ich natürlich, dann suche ich das Menü und dann gucke ich die Weine, die wir dann dazu kommen können. Oder lass mich einfach beraten. So, also dass ich die Weine, also parallel, also ich bin Paralleltrinker. Also dann werde ich natürlich eine Flasche bestellen über ein paar Gänge Und nebenbei frage ich immer dann den Sommelier-Kollegen, wenn er jetzt einen guten Sommelier ist, den ich komplett vertraue und guten Geschmack hat, da sage ich mir, oh, schick mir noch eine Pfütze, nur damit ich sehen kann, was der dazu schickt.
Was er dazu ausgewählt hat.
Genau. Ja. Dann trinke ich gerne parallel. Aber ich bin eigentlich gerne auch parallel trinken. So. Wenn ich aber in einen Laden gehe, der, weißt du, so ein Gasthaus oder so, die richtig gut eine Weinkarte hat, sei es Ruland oder in München zum Fass oder Johannes zum Beispiel oder so, dann suche ich erstmal, was ist in der Weinkarte, was richtig cool ist, was Sinn macht. Mhm. So, und du hast immer so ein paar Perlen, wo du sagst, ey, der Jahrgang, und dann so preiswert kalkuliert oder so einstellig, dann nimmst du das. Dann gehe ich in à la carte und dann suche ich definitiv erstmal den Wein und dann gucke ich auf der Speisekarte, welcher Gang dazu passen würde. Dann mache ich das komplett anders. Mhm. Weil mir dann wichtiger ist, Wein XY erstmal auszusuchen, weil das so, wo ich sage, oh mein Gott, das haben sie noch, das müssen wir unbedingt probieren, das müssen wir unbedingt bestellen, und dann gucke ich mal, was dann auf die Speisekarte geht, was dazu passen würde.
Und wenn du so einen richtigen Weinabend hast in einem Restaurant, wäre für dich der Sommelier der wichtigere Teil oder die Weinkarte? Also, dass du dich entertainen lässt, unterhalten lässt vom Sommelier, dass der dir richtig was erzählen kann und dass du einfach richtig Theater hast? Oder bist du lieber silent und Weinkarte und Hauptsache, die haben was Ordentliches auf der Karte?
Lieber das Zweite. Also, ich gucke mal erstmal die Weinkarte. Aber ich verstehe, dass Gäste dann sich auch gerne vom Sommelier
andere
leiten
Parameter
lassen.
Was, haben. Wenn du nicht in der Branche bist, dann ist es für dich wichtig, dass du Unterhaltung hast und dass du eine tolle Ansprache hast, dass du einen Ausgleich hast, und dann willst du auch wahrscheinlich gar nicht arbeiten und willst wahrscheinlich gar nicht selber aussuchen, sondern den anderen erzählen lassen.
Oh, obwohl ich muss ehrlich sagen, wenn ich suche schon gerne die Weinkarte und guck aus. Das Einzige, was ich sehr cool finde, ist dann den Kollegen zu fragen, okay, pass mal auf, die Richtung oder die Richtung, den Wein habe ich schon lange nicht probiert, was denkst du, wann hast du den zuletzt aufgemacht, so dass wir es dann eher mal, aber dass ich so, ohne dass ich die Weinkarte gesehen habe, dass ein Sommelier kommt und sagt, das musst du direkt probieren, das ist cool, entweder in ein Gebiet sein, wo ich mich null auskenne und sage, ey, weißt du was, keine Ahnung, mach du. Aber ich gucke mir schon gerne die Weinkarte an, tatsächlich.
Gab es da mal eine Weinkarte oder einen Kollegen, der dich absolut begeistert hat, also losgelöst von Hendrik Thoma seiner Zeit? Also wo du sagst, Wahnsinn, wie der es gemacht hat oder wie der es immer noch macht?
Marco Franzelin, tatsächlich.
Ja.
Ich liebe den Weinservice von der Nancy Hausmann. Das sind viele Kollegen, wo ich denke so.
Oh, ja, die Liste liegt immer vor den nicht genannten. Also spätestens, wenn man so den einen oder anderen Namen gedroppt hat, dann überlegt man sich, ah Mensch, den hätte ich auch noch sagen sollen. Da war es ja auch noch so toll.
Genau, also Emmanuel Cadieu zum Beispiel ist für mich ein Beispiel, aber der ist in Frankreich, der ist in Cheval Blanc. Emmanuel Cadieu oder Pierre zum Beispiel in Paris. Von Petit Sommelier, dann gucke ich zwar und dann gehe ich. Oder in Deutschland, wo ich am wenigsten die Karte schaue, tatsächlich, ist in Hamburg in Kienfels bei dem Maximilian Wilm, bei Max und bei Janis, bei Yassin, weil manchmal sage ich, okay, was hast du Neues? Komm, und ich vertraue Max zu 300% und der kennt meinen Geschmack. Also bei solchen Kollegen kann ich das 100%ig machen, weil die haben eine starke Karte und Max kennt meinen Geschmack, deshalb bin ich dann, aber sonst in Läden, wo ich nicht kenne, dann gucke ich schon lieber erstmal die Karte. Und ich würde nie in einen Laden gehen, den ich nicht kenne, und sagen, ey, hallo, ich bin Karin, ich bin Sommelier oder so, mache ich nie, auch im Ausland nicht, finde ich albern. So, und deshalb frage ich erstmal immer an der Karte. Aber wenn ich ein Sommelier gut kenne, gucke ich zwar, aber ich frage immer an der Karte. Außer in ein Weinbar, teilweise, wenn ich jetzt zu dir gegangen wäre, oder weißt du, so einen unkomplizierten Weinbar und du bist irgendwie gerade von irgendwo unterwegs und du kommst irgendwo rein und du hast einfach nur Lust auf eine coole Flasche und sagst, ey, überrasch mich, komm, mach irgendwas, wenn du den Sommelier kennst. Oder das habe ich öfters gemacht in Sonoma zum Beispiel und Napa, weil das ist nicht eine Ecke, klar, auf dem Papier kennst du das und so, aber diese ganze Insider und dann habe ich schon die Leute gesagt, ey, weißt du was, such was ein bisschen out of the box ist, was für dich das neue Sonoma ist oder neue Napa, weit weg von der großen Namen, du kennst dich besser aus, komm, such dir aus und fertig. Dann gebe ich ihnen ungefähr dein Budget und sag, tob dich aus, irgendwas, was ich nicht kenne.
Um einfach was Neues kennenzulernen, beziehungsweise manchmal vielleicht auch irgendwie so ein, wie kann man es sagen, vielleicht einen Trend mitzubekommen. Sind Trends für dich wichtig? Also versuchst du es zu verfolgen? Weil du jetzt auch sagst, du möchtest jeden Tag lernen, du möchtest dich jeden Tag weiterentwickeln. Ist da so die allgemeine Entwicklung für dich irgendwie von Relevanz? Du arbeitest ja natürlich in einem urklassischen Weingut und bist da mit dem Fundament, mit der Tradition verwurzelt, verbunden. Aber was sonst so in der Weinwelt passiert, versuchst du das zu verfolgen oder das irgendwie aufzunehmen? Oder lachst du jetzt darüber und sagst, hey, ihr strappelt euch alle so ab? Das ist eigentlich affig, was ihr da macht.
Ja, also tatsächlich, manchmal kriegt man nicht alles mit, wenn man jetzt im Tal wohnt. Ne? Also ich meine, ich bin von Paris nach Hamburg gezogen, von Hamburg nach Mannheim gezogen. Also Mannheim hat 467 Einwohner. Du kriegst nicht immer alles mit, aber was ich eins mitbekomme, ist definitiv, was ein bisschen in der Weinwelt passiert und die neue Trends, klar, weil ich, also wie gesagt, ich lese sehr gerne und viel die Fahrpresse und klar, da guckst du gut, natürlich Sommelier Magazin von Sascha? Meiniger Verlagen, ja genau, weil also aus den Grünen, den du auch kennst, ne, weil er so viel für die Sommelier macht und dass ich immer klar lese, dann natürlich auch diese ganzen, natürlich on, also nicht nicht geprintet, aber in der Online-Version, weißt du, dass ich natürlich Falstaff immer gucke, Vinum Magazin, dass du guckst, okay, was ist gerade in der Weinwelt los oder was ist da, sind sie richtig bei Vinum, das ist auch schnell, das ist schnell irgendwie immer aktualisiert, aber ich finde es auch wichtig, ich gucke mir immer Vinos auch, Decanter, aus verschiedenen Gründen auch natürlich, um zu gucken, was passiert bei Wine Advocate. Aber ich mag auch zum Beispiel Kolumne bei der FAZ, klar. Jetzt hat letztens auch der Stefan Reinhardt einen coolen Text da geschrieben über Prädikatsweine zum Beispiel. Also das finde ich schon, das sind die, die ich am meisten lese tatsächlich. Was ich nicht richtig mache, ist also diese ganze Online-Geschichte lese ich mir schon, auch die englische Version, was ich nicht richtig, und früher mochte ich total Schluck, was leider nicht mehr gibt, weil da auch krasse Texten darauf, was ich nicht sehr viel verfolge, ist zum Beispiel so Blogger und so, also da bin ich ganz schlecht tatsächlich, weil ich...
Weil du es nicht ernst nimmst oder weil du...
Nee, um Gottes Willen.
Weil das nicht dein Medium ist oder...
Genau. Also um Gottes Willen, also das wäre total anmaßend, weil ich da wenig Zeit da in den Social Media in der Hinsicht verbringe. Also ich weiß natürlich, also ich glaube, das einzige Blogger, den ich kenne... den ich ab und zu mal schaue, ist Lou, Bring Flavor Home von der Lou, weißt du? Unbedingt. So, aber ich weiß noch, irgendwann mal wurde ich vorgestellt zu einem ganz süßes Mädel eigentlich, also eigentlich ist kein Hauptwort, aber und ihr Blog ist The Wine Girl und ich kannte sie gar nicht. Mhm. Und die Leute haben mich angeguckt, so, Alter, The Wine Girl, ich so, noch nie gesehen. Wusste ich nicht. Oder diese einen bei der ProWein, Johannes oder wie der heißt. Ich habe noch nie seinen Blog gesehen. Ich kannte ihn nicht. Und die springen, was weiß ich, wie viel in Social Media. Ja, dann nicht. Aber die Fahrpresse online, das finde ich schon super spannend.
Die Blase. Oder was passiert, wenn ein Belgier einen Keller kauft und die Loire nie wieder dieselbe ist? Stell dir eine Blase vor. Also keine Finanzblase, nicht die Filterblase, nicht die Seifenblase deiner Kindheit, sondern diese eine spezifische, präzise Blase, die gerade im Glas vor dir aufsteigt. Sie ist kleiner als du denkst, kleiner als eine Stecknadelspitze. Sie steigt nicht hektisch, nicht zufällig. Sie steigt entlang einer unsichtbaren Linie in gleichmäßigen Abständen mit einer Geduld, die man von etwas so Kurzlebigen nicht erwartet. Das nennt man Pellage. Das ist Physik. Und das ist auch Philosophie. Die Blase im Glas Ackermann Royal Brut Rosé lebt ungefähr 3 Sekunden. Dann platzt sie an der Oberfläche und ist weg. Und in diesen 3 Sekunden trägt sie Aromen nach oben. Himbeere, rote Waldbeere, ein Hauch von Orangenschale gibt sie frei und verschwindet. Was bleibt, ist ein Glas, das riecht wie ein Nachmittag im Loiretal bei gutem Wetter. Das ist der Einstieg. Bei diesem Wein die Blase keine Dekoration ist. Sie ist eine ganze Geschichte. Saint-Hilaire, Saint-Florent. Das klingt wie der Name eines Heiligen, der für etwas Spezifisches zuständig ist. Für den Schutz der Weingläser vielleicht? Oder für die Geduld beim Warten auf Reife? Er ist tatsächlich ein Vorort von Saumur. Ja, genau dort, wo der Douai in die Loire mündet. Und dort, direkt in den Fels gehauen, liegen die Keller von Ackermann. Tuffostein, weiß, porös, kühl. An manchen Stellen 20 Meter hoch. Die Wände schwitzen nicht, sie atmen. Die Temperatur bleibt das ganze Jahr bei 12 bzw. 13 Grad. Dunkel, still, feucht. Genau das Richtige für das, was hier gelagert wird. Und Tuffeau ist das Material, aus dem das Loiretal gebaut ist. Buchstäblich. Die Schlösser der Könige wurden aus diesem weichen, schneidbaren, hellgelben, weißen Kalkgestein errichtet. Und unter der Erde, dort wo die Steinbrecher ihre Blöcke herausgeschnitten haben, entstanden über Jahrhunderte natürliche Hohlräume. Gänge, Kammern. Und die Winzer haben sie für ihre Zwecke entdeckt. Jean-Baptiste Ackermann, der 1840 diese Keller kaufte, verstand sofort, das hier ist kein Lagerraum, das ist ein Instrument. Das Jahr, in dem Ackermann gegründet wurde, war kein zufälliges Jahr. Es war das Jahr des Kometen. Jener Komet C1811F1, der monatelang mit bloßem Auge sichtbar war und dem man damals überall in Europa einen sagenhaften Einfluss auf die Ernte zuschrieb. Der 1811er Bordeaux ist legendär. Der 1811er Burgunder ebenfalls. Und genau in diesem Jahr gründete Jean-Baptiste Ackermann, ein 21-jähriger Belgier aus Brüssel, und Jean-Pierre Apollinaire Laurence Olivier eine Handelsgesellschaft in Saumur, die Maison Ackermann Laurence. Was dieser Jean-Baptiste versteht, die Weine des Loiretals sprudeln. Sie mussieren von Natur aus, weil der Tuffeau-Boden ihnen eine natürliche Neigung zur Gärung gibt. Weil der Chenin Blanc diese besondere Säurestruktur hat, die auf Druck reagiert. Er ist kein Winzer, er ist Händler, Netzwerker, Opportunist im besten Sinne des Wortes. Er handelt mit Rotwein, mit Weißwein, mit Cognac. Aber was ihn nicht loslässt, diese Blasen, diese Möglichkeit. 1831 fängt er an zu experimentieren. Méthode Champenoise, die Methode, die man in der Champagne schon seit dem 17. Jahrhundert kennt. Bei der Wein ein zweites Mal in der Flasche gärt und dabei Kohlensäure entwickelt. Er probiert sie auf Loire-Trauben. Und es funktioniert. Besser als er erwartet hat. 1834 verkauft er seine ersten Flaschen. Nur ein paar hundert Stück. 1838 stellt er auf der Industrieausstellung in Angers seine Cuvée von 1836 vor. Und die Jury gibt ihm eine Goldmedaille. Und Saumur war bis dahin nur bekannt für stille Weine. Für sein Schloss, für seine Reitschule. Und hat plötzlich Blasen. Die älteste Maison für Schaumwein im gesamten Loiretal. Und zurück zum Royal Brut Rosé, also der mit den 3-Sekunden-Blasen. Was ist das genau? Es ist Cabernet Franc, Grelot Noir und Grelot Gris. Der Grelot ist der Underdog an der Loire. Eine alte, robuste, in der Hauptsache für Rosé verwendete Traube, die niemand besonders ernst nimmt. Die aber genau das liefert, was dieser Rosé braucht. Farbe, Frucht, Körper, ohne Tannine. Der Cabernet Franc gibt Struktur, Frische, diese leicht pfeffrige Note, die Cabernet Franc eben hat. Wenn er nicht zu heiß gewachsen ist, im Loiretal wächst er nie zu heiß. Klassische Methode traditionell, zweite Gärung in der Flasche, Lagerung auf der Hefe. Also genau das, was Jean-Baptiste 1831 ausprobiert hat. Nichts Grundsätzliches hat sich seitdem verändert. Was sich geändert hat, ist die Präzision, die Technik, die Kenntnis. Ja, selbst die Keller sind immer noch dieselben. Man trinkt ihn. Es klingt banal, aber es ist die Antwort, die passt. Man öffnet ihn nicht bei einem Gala-Dinner, um zu imponieren. Man öffnet ihn, wenn die Sonne warm ist und jemand sagt, sollen wir was aufmachen? Man öffnet ihn zum Aperitif, zu Lachs, zu Ziegenkäse. Zu einem Sommerabend, der sich zieht. Zu einem Gespräch, das besser wird. Es gibt Weine, die Fragen stellen. Es gibt Weine, die Antworten geben. Der Ackermann Royal Brut Rosé ist eine Antwort. Denn sie lautet, ja, jetzt, hier. Und daher ein großes Dankeschön an Jean-Baptiste Ackermann, der 1831 in den Tofu-Höhlen stand und den eine Idee nicht losließ. Auf die Blasen, die 3 Sekunden leben und dabei alles sagen. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an den deutschen Importeur, das Handelshaus Schlumberger. Ist Digitalisierung so allgemein für dich ein Thema? Also vielleicht auch für euch im Weingut allgemein, im Handel? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das wäre cool, wenn das irgendwie sich entwickeln würde? Vielleicht auch in der Globalisierung, dass man sagt, dann könnte ich, ihr seid ja auch sehr, sehr exportstark, könnte ich viel besser mit Amerika, Japan, China kommunizieren, interagieren? Oder ist das nicht so dein Style, dass du sagst, nee, eigentlich also ist Wein so traditionell?
Nee, also ich bin kein Dinosaurier, aber ich merke, dass ich Social Media nicht so gut benutze wie andere vielleicht oder sicherlich. Im Weingut, also weißt du, für mich ist wichtig, dass wir einen tollen Warenwirtschaftssystem haben, damit ich sehe, wie viel noch im Lager ist, was ich machen kann, schnell Bestellungen durchgeben kann. Was ich sehr, also und das ist ein Part der Digitalisierung, die ich sehr wichtig finde, dank Covid auch. Also wenn es eine Sache in Corona gibt, die positiv war und das ist die einzige höchstwahrscheinlich oder definitiv sogar, ist dieses Zoom-Meetings, so Zoom-Teams, was auch immer. Du kannst dadurch viel mehr im Kontakt mit deinem Importeur sein, ohne fliegen zu müssen, was ich viel nachhaltiger finde, weil ich finde es auch, also wir sind, bei JJ Prüm sind wir kein Weingut, wo wir ständig unterwegs sind und fliegen, wegfliegen. Wir sortieren genau, wo wir hinfliegen und versuchen nicht jede Woche im Flieger zu sitzen. Und das kommt uns richtig in der Karten, also dann verreist du noch weniger. Aber ich finde es wichtig, also klar, wir besuchen schon Märkte, aber besten Beispiel zum Beispiel USA ist schon kein unwichtiger Markt, da waren wir 5 Jahre vor Ort nicht. Aber wir sind sehr eng mit unseren Importeuren, weil wir auch durch Covid die ganze Zeit ständig mit Zoom-Meeting, Kurzcall und so. Und das finde ich sehr, 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 sehr wichtig, dass du nicht mehr, weil es schon ein Unterschied ist, wenn du jemanden telefonierst, mit jemandem telefonierst oder ein E-Mail schreibst oder in ein Call live siehst. Natürlich ist es schöner, sich selber zu treffen und ein Glas Wein zusammen zu trinken, da keine Frage. Aber für kleine Kontakte oder paar Diskussionen oder Meetings oder Reports, dann musst du nicht mehr, und du bist viel näher dran. Du bist viel näher an, also ich glaube, die Kommunikation ist tausendmal durch diese Digitalisierung mehr, also auch die Kontrolle natürlich, aber du bist, also das ist für mich das Einzige, was ich positiv aus der Corona-Zeit nehme und diese Digitalisierung und das ist ein Tool, den ich sehr, sehr, sehr gerne benutze, tatsächlich.
Ich finde auch, dass man bei Online-Weinproben effizienter ist. Also wenn man persönliche Weinproben hat, ist es persönlicher, man tauscht Energien aus, man kommuniziert noch auf einer anderen Ebene, man ist menschlicher miteinander. Aber wenn es rein um diese Wissenseffizienz geht, finde ich Online-Weinproben großartig. Wenn man probiert,
ich auch.
Fokussiert, konzentriert, jeder für sich selber, man tauscht Informationen miteinander aus, aber es geht nicht so über diese Emotionalität, sondern mehr ums Faktische.
Ja, absolut. Und du bist auch schneller durch.
Genau. Das ist auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite nicht ganz so gut. Also ich finde, persönliche Proben sind nachhaltiger, an die man sich auch über Jahre erinnert, wo man, wenn ich bei euch auf dem Weingut bin oder ihr mich im Lokal oder sonstiges besucht, dann hat man sowas länger in Erinnerung als eine Online-Probe.
Ja.
Aber dafür kann man Online-Proben viel fokussierter, schneller durchführen und auch schneller ansetzen. Daher finde ich das gar nicht
Absolut.
so, also gar nicht so verkehrt.
Nee, absolut, absolut. Auch, weißt du noch, während dieser ganzen Covid-Zeit, wo wir teilweise, also ÖWM hat das zum Beispiel super gut gemacht, aber da ist die ÖWM, also die Österreicher, sowieso tipptopp, was Marketing betrifft. Da können sich viele, viele Länder eine Scheibe abschneiden. Die haben ganz oft diese Paketen pro Region geschickt und so. Und das war Masterclass, zack, zack, zack. Oder so viel gelernt. Das ging so auf zack. Und du verlierst auch keine Zeit. Und da hast du jemanden, der dir dann alles erklärt, zack, zack, zack. Das war, also man konnte sehr konzentriert verkosten tatsächlich. Aber natürlich freue ich mich, dass man sich wieder sieht. Aber das ist digital fast das Einzige, was ich wirklich benutze. Also ich merke immer mehr, dass ich finde, man verliert so viel Zeit in den Social Media. Und das ist Zeit, weißt du, das Leben ist so kurz und das sieht momentan extrem, ne, um uns herum, dass das Leben viel zu kurz ist. Und das ist ganz schnell also in deine Nähe rumherum, dass Leute gehen. Und ich finde, ich erschrecke mich manchmal, wie viel Bildschirmzeit ich habe. Und natürlich sind die ganze Zeit, wo ich am E-Mail bin, was dann der Job ist, klar, weil wenn du unterwegs bist, dann nutze ich die Zeit, die ganze E-Mails zu beantworten. Aber trotzdem ist es zu viel. Und ich sage, ich versuche dann diese Zeit mindestens weniger bei Social Media, weil das Leben ist so kurz, die möchte ich mit real people so verbringen. Dann
Ja.
möchte ich das mit Freunden und Familie oder
Und einfach
die liebe
zusammensitzen und ein
Nachbarin zusammen.
Glas Wein
Genau.
trinken, das finde ich halt so
Richtig.
unfassbar wichtig. Gibt es irgendeine Person, mit der du gerne mal ein Glas Wein trinken würdest? Egal, tot oder lebendig. Wer würde dich reizen? Wen würdest du löchern wollen? Wen würdest du einfach mal kennenlernen wollen oder nochmal erleben wollen?
Also wenn ich noch die Chance hätte, mit jemandem ein Glas Wein zu trinken, dann würde ich mein Opa nennen, weil der ist verstorben, da war ich sehr jung und der hat damals in Portugal Wein gemacht in der Garage. Das kann ich mich daran erinnern. Und ich glaube, ich würde wahnsinnig das gerne möchte, mit ihm einen Wein und über Wein zu reden, obwohl er kein, also weißt du, der hat das nebenbei gemacht. So, das ist ein Ding. Aber mit wem, wer müsste. Also es gibt so viele Leute, mit denen ich super gerne einen Wein trinken würde. Also manchmal würde ich mich schon freuen, wenn ich irgendwie mit meinen engsten Freunden das schaffen würde, regelmäßig zu machen. Also deswegen, also da könnte ich eigentlich alle nennen. Also ich merke, dass ich manchmal, wenn ich so viel zu tun habe, sehr schlecht im Melden bin tatsächlich. Aber sonst jemand, den ich nicht kenne, mit wem ich super gerne trinken würde, wäre definitiv Jennifer Lawrence, glaube ich. Weil
Okay.
ich finde die total witzig und ich glaube, man könnte einen super coolen Girl-Abend haben. Also ich glaube, aber ich glaube, sie kennen sich gar nicht. Da müsste ich wahrscheinlich so okay, American Chardonnay nehmen. Juhu! Höchstwahrscheinlich. Und
Wäre
sonst,
die
weil es
Frage,
gibt
was für einen Wein würdest du ausschenken? Was für einen Wein würdest du bei deinem Opa aussuchen?
Oh, ich würde tatsächlich unglaublich gerne Ihnen zeigen, was Riesling kann, weil er hat Rotwein gemacht. Ich würde Ihnen Riesling hinstellen, damit er versteht,
Schön.
also damit er sieht, was es ist. Das glaube ich schon, weil er so, weißt du, der hat diese, ja, Hauswein gemacht für den ganzen Dorf. Das ist ganz wichtig. Also der war kein Winzer, aber der hat so viel in den Weinbergzeit verbracht. Das fand ich richtig cool. Und ich glaube, das wäre für ihn so total krass zu sehen, dass ich jetzt in der Branche bin. Also ich sehe das auch bei meinem Onkel, der ist in Portugal, der hat für eine große Kellerei gearbeitet und jetzt, wo ich gewonnen habe und so, der ist so krass, also ich, der ist abgegangen, aber der sagt jetzt, als wir jetzt uns mit der ganzen Cousins und Cousinen so getroffen haben, so wir haben so langen Grillabend mit 40 Leuten so gemacht, so spontan. Und er meinte, ja, also ich wusste schon immer, dass sie mit Wein arbeiten wird. Und wir alle so, hä? Der hat krass studiert, der hat ihr Abi mit 17 gehabt und so. Das war klar, dass sie niemals mit Wein war. Also, ich habe eine Klasse übersprungen. Ich habe mit 17 mein Abi gehabt, dann die Elite-Klasse gemacht, dann studiert und so. Also niemals jemand hätte sagen können. Und er behauptet, das war ihm klar, weil ich als Kind an allem wohl gerochen habe, als ich in Urlaub okay. in Portugal war. Und der hat am Anfang da so gesehen, ja, die kommt aus Paris, das arme, ne, Großstadtkind, und wenn sie hier im Dorf in Portugal Urlaub Juli, August verbringt im Sommer, er meinte, du hast teilweise an Steine geleckt, du hast an allem gerochen, du warst total empfindlich, und der hat mich einmal erwischt, wie ich bei dem Opa wohl diesen Saft Ende August rausgeholt hat mit meiner Cousine. Und wir lagen da und ich habe gesagt, ey, ganz einfach, das ist ein Fass, wir machen das auf. Wir waren, keine Ahnung, wir waren 10 oder 8, so. Und ich habe das aufgemacht und ich habe das alles meiner Cousine, ich habe ihr gesagt, du musst das drunter. Die hatte, ja, und das war nicht so cool, weil das Ding war am Fermentieren und meine Cousine ging es dann 2 Tage richtig schlecht. Und ich, gut, weil ich habe sie abgefühlt und nicht, ich hatte nur so probiert und fand das total süß. So, und die Alte total abgefühlt, die Arme, also ja, und die ist älter wie ich, also immer, die hätte nicht auf mich hören sollen, aber der sagt, ja, das war klar, dass ich in der Branche gehe, weil ich auch bei Opa immer geguckt habe. Ja, klar, aber nicht, weil ich irgendwie gucken wollte, wie man Wein macht, sondern ich wollte einfach nur Zeit mit meinem Opa verbringen, weißt du? Also, aber der sagt, das war für ihn klar und der hat das immer erwähnt. Also ich kann es mir nicht daran erinnern. Also ehrlich gesagt.
Aber ich glaube schon, dass sowas prägt. Also wenn man mit Wein aufwächst, dass man eine ganz eigene Verbindung dazu aufbaut, eine gewisse Natürlichkeit auch, eine gewisse Neugierde. Gibt es irgendwas, was du deinem 18-jährigen Ich in Bezug auf Wein raten würdest? Also du hast ja dann später erst angefangen, wirklich dich mit Wein zu beschäftigen oder den irgendwie zu trinken, kennenzulernen. Mit 17 hast du studiert. Mit 18 hättest du, wenn du jetzt die Chance hättest, eher angefangen, fändest du es toll, cool? Nee. Vermisst du das? Oder?
Also ich glaube, da hätte ich eher meine 22-Jährige vielleicht sagen können, aber 18, da wusste ich gar nicht, was das ist. Also für mich war nur Sport, also Basketball und Erste meiner Klasse zu sein wichtig. Also mir war nur studieren und also ich war immer Klassenbeste und das war für mich das Wichtigste auf der Erde und mein Sport. So, ich habe Schule geliebt, Urlaub gehasst. Also Ferien war für mich, ich habe immer 1000 Bücher genommen. Ich habe fast ein Buch am Tag gelesen. Also ich war eine ganz große, bin ich immer noch zum Glück, aber mir fehlt die Zeit, ein Buch am Tag zu lesen. Aber in Urlaub ja, keine Probleme, aber im Alltag schwierig. Da bin ich froh, wenn ich ein Buch in der Woche lese. Aber ich glaube, mein jetzigen Ich, was würde ich meinen alten 18, da würde ich sagen, boah, weißt du, verkrampf dich nicht so mit Lernen, weil du wirst total was anderes machen. Spar dir die Zeit und mach vielleicht ein bisschen Party wie die anderen Studenten vielleicht. Das würde ich vielleicht raten. Und weiterhin glücklich und lieb zu anderen zu sein und jeder zu behandeln, wie du selber gerne behandelt werden möchtest. Das ist für mich wichtig. Also auch für eine Karriere. Geh nie über Leichen. Das ist wichtig. Also,
ganz wichtig, ja.
Man trifft sich immer zweimal. Und ich habe, es gibt Leute, die Schwierigkeiten haben mit meiner direkten Art. Das kann ich auch verstehen, das ist okay. Was für mich viel schlimmer ist, sind die Leute, die dich ins Gesicht lachen und hinten dich richtig mit dem Messer stechen. Und deshalb, wenn ich sehe, dass Leute ganz hinterhältig sind mit anderen Leuten, dann für mich, auch wenn sie nichts zu mir gemacht haben, sind die für mich mit sehr viel Vorsicht zu behandeln, weil es gibt einen portugiesischen Sprichwort, der sagt, in deinen Rücken sehe ich meine. Also wenn du siehst, dass jemand, soweit jemand sich umdreht, ein Messer dingst, dann weißt du ganz genau, wenn du diejenige bist, die du dich umdrehst, diese Person wird genauso agieren. Und das finde ich wichtig. Ja. Und sei du selbst. Das ist wichtig.
Ganz, ganz wichtig, ja. Also sich selber auch zu erkennen. Manchmal auch im Wein. Was für ein Wein wäre dein Leben bis jetzt?
Oh mein Gott, was für eine Frage. Ich sag mal, wie kommst du auf solche Fragen, Silvio? Wie lange bereitest du dich davor? Oder am...
Es fängt im Prinzip damit an, dass wir als Homies uns hinsetzen und uns irgendwann überlegen, wir kennen den Kollegen, was wäre der für eine Rebsorte? Der ist halt irgendwie so feinsinnig wie ein Pinot Noir oder der ist so rustikal wie ein Cabernet oder der ist so schräg wie ein Solaris oder wie auch immer oder so unförmig wie was auch immer. Und das ist jetzt so einfach, das haben wir alle schon mal durchgespielt, oder dass man es mit Jahrgängen spiegelt oder mit Stilistiken. Aber so ein Wein, das finde ich eigentlich total spannend, weil und man muss dann ja immer noch unterscheiden zwischen dem, wie man selber sein möchte, wie man sich selber sieht oder wie man glaubt, dass man von anderen gesehen wird. Also was eigentlich müsste ich ja beurteilen in dem, wie ich dich kenne, was du wohl wärst. Aber das wäre ja vielleicht ein bisschen anmaßend. Daher ist es viel, viel interessanter, zu sehen, was wärst du? Auch vor allen Dingen, gerade in deinem Fall, wärst du eher ein französischer Wein, portugiesischer, wärst du ein deutscher Wein, wärst du ein georgischer Wein? Also was wärst du?
Also im Wunschinneren würde ich gerne, glaube ich, wäre ich ein Riesling, glaube ich. Das wäre ich gerne, ne? Diese Eleganz, diese Struktur, diese Vielfältigkeit, obwohl vielfältig bin ich. Diese Komplexität, das bin ich ja auch. Vielleicht bin ich doch Riesling. Und aber vielleicht würde dieses Tänzelden, dieses Leichtigkeit des Seins, den ein Riesling haben kann, trotz dieses Tiefgründiges, das hätte ich, aber diese Tiefgründig, das hätte ich auch. Ja, doch, vielleicht bin ich doch mehr Riesling, als ich denke. Aber ich glaube, mein Leben ist eher Bagger, glaube ich.
Ach, cool.
Weil diese Strenge im jungen Jahren, weißt du, diese sportliche, diese immer wollen und dieses, weißt du, Bagger ist ein bisschen wie Nebbiolo, ne? Das hat sehr viel Tanninstruktur, sehr viel Säure, sehr viel Struktur, von allem ein bisschen viel. Und mit dem Alter fängt es an, elegant zu sein, tiefgründig, vielfältig, gelassener, ja, interessanter.
Gelassen. Ja.
Vielleicht bin ich doch Bagger. Ja. Ja.
Starke Idee. Cool.
Ja, weil ich glaube, ich bin gelassener mit dem Alter geworden. Obwohl, wenn ich Leute treffe und die sagen, boah, du bist so aktiv und so viel Power und so. Aber wenn ich sehe, ich vielleicht, aber ich bin nicht so verbissen, wie ich mit 10, 15 war. Also ich weiß, in der Schule, ich war immer Klassenbeste. Und einmal, ich werde es nie vergessen in meinem Leben, ne? Ich war einen Monat im Krankenhaus wegen Blinddarm und dann plötzlich wurde ich zweite Beste der Klasse. So, und zwar werde ich überholt von, werde ich nie vergessen. Und wir waren klein, ne? Also es war, glaube ich, nee, das weiß ich ganz genau sogar. Es war in der sechste und plötzlich war Isabel Oliveira die erste. Diesen Namen habe ich nie vergessen. Ich meine, ist okay, sei es ihr gegönnt, seit wir uns kennen, wollte sie erst und ich war immer zweite oder dritte. So, weil in Frankreich machst du immer diese Ranking bei alle Quartal. Du kriegst immer deine Zeugnis dreimal, also pro Trimester, pro Quartal rein und dann gibt's immer diese Ranking. Wer hat den besten Durchschnitt, wer hat der schlechteste, was ist der Durchschnitt der Klasse und wie bist du? So, und dann gibt's immer ersten, zweiten, dritten und so. Und einmal in ihrem Leben hat sie das geschafft. Und ich war richtig angepisst, weil ich war einen Monat nicht da, ne? Und das war ridiculous. Die hat mich, also wenn sie Deutsch sprechen würde oder hören würde, ich würde gerne wissen, was aus sie geworden ist tatsächlich. Aber sie hat mich, das werde ich nie vergessen. Und das ist, guck mal, ich bin 48, 49. Das ist, oh mein Gott, das ist fast 40 Jahre her. Und sie hat mich geschlagen um 0,27 in der Durchschnittsnote. Bei uns in Frankreich geht die Note von 0 bis 20 oder in der Grundschule 0 bis 10. Und davon gibt es von alle Danks dann einen Durchschnitt. So, es ist wirklich, diese 0,27, das ist ridiculous, ne? Es ist nichts, ne? So, und das war für mich das Schlimmste. Ich war so verbissen. Also ich habe dieses Mädchen ab dem Moment noch mehr nicht gemocht wie sonst. Und das hat mich richtig gekränkt. Wo ich denke, so, aber das liegt ja auch daran, an meinem Vater tatsächlich. Deshalb finde ich, es ist sehr wichtig als Eltern, du hast eine ganz große Verantwortung über, wie deine Eltern, wie deine Kinder später ticken werden. Mein Vater hat immer gesagt, wenn du nicht die Beste bist, dann bist du einfach schlecht. Und das ist eigentlich falsch. Also nicht eigentlich, sondern sicherlich. Und das ist falsch. So, mein Vater hat immer gesagt, wenn du nicht die Beste bist, dann bist du einfach schlecht. Und das stimmt nicht, weil du kannst ja auch im Mittelfeld ganz gut sein und Hauptsache, du bist glücklich. Und das versuche ich immer meinen Kindern zu sagen, du musst nicht die Beste sein, aber du musst das Beste von dir geben. Das ist wichtig. Weil es wird immer Leute, die besser sind als du und da musst du nicht frustriert sein. Mir ist es wichtig, dass meine Kinder das Beste von sich, in deren Bestmögliche, das Beste geben. Das ist wichtig, das erwarte ich auch. Sei es menschlich, sei es mit deren Empathie, die müssen oder die sollten immer das Beste von sich selbst geben. So, in deren Möglichkeit. Aber wenn sie nicht die Besten sind, heißt es noch lange nicht, dass sie schlecht sind. Und deswegen war für mich diese Verbissene und deshalb war ich echt Bagger. Also das war für mich ja, sehr verbissen. Und das habe ich zum Glück jetzt nach 40 Jahren später nicht so. Also da bin ich eher... Auch wenn die Leute, die mich jetzt kennenlernen, wie du oder die mich seit 20 Jahren kennen oder 10 Jahren oder ab und zu mal treffen, die sagen immer, boah, ey, das ist, bist du sicher, du bist nicht überaktiv oder so und so viel Power, wie kann man das alles so? Aber eigentlich bin ich, wenn ich unter zu Hause bin, dann mache ich mein Buch auf, bin mit meinen Kindern und versuche zu entspannen, weißt du? Das ist für mich wichtig. Und ich gehe im Weinberg, also ich habe ein kleines Weinberg und da muss ich dir unbedingt eine Flasche auch schicken, weil ich seit 22 meine eigenen Wein auch mache, natürlich Riesling.
Sehr cool, natürlich Riesling, oder?
Natürlich, ja, ja. Hier Minnheimer Kapellchen und das entspannt mich auch, tatsächlich, ja. Weil ich finde, wenn du so viele Leute siehst, auch in der Gastronomie, also sei es früher als Sommelier, als wir noch im Restaurant standen wir beiden oder jetzt bei mir jetzt im Weingut, wo ich meine, ich betreue 55 Länder, das ist ja nicht wenig, also du bist ständig in Kontakt mit Leuten. Es ist mal schön, wenn du dann runterkommst. Und natürlich bei der Arbeit bin ich ein bisschen schneller, weil ich finde immer, warum eine Aufgabe in 2 Stunden erledigen, wenn du das in 20 Minuten machen kannst. Da bin ich eher von der schnellen Sorte. Aber sonst privat finde ich schon cool, dass es wichtig ist, runterzukommen. Und das hatte ich früher als Jugendliche und so gar nicht. 0,0.
Immer auf 100, immer auf Vollpower. Dann ist es natürlich interessant, also wenn du da jetzt so einen Weinberg hast, das nochmal von der anderen Seite leben und ausleben kannst. Riesling war ja mehr oder weniger regional vorgegeben. Entspricht der Stil deiner Persönlichkeit auch? Ja, doch, hast du ja vorhin gesagt. Aber gibt es irgendeinen Stil, den du in deinem Leben nicht missen möchtest? Irgendeinen Weinstil,
oh ja,
den du sagst?
Fortified.
Okay.
Fortified. Also,
unterschätzt, oder?
Ja, also Madeira, Portwein, Sherry, sehr wichtig, ja. Fortified liebe ich, das möchte ich nicht missen, weil ich finde, das sind die Weine, die ja noch so viel Geschichte erzählen, die viel mehr, also die krasser noch sind als Riesling, gell, weil Riesling, also wenn wir jetzt im Prädikatsweine bleiben und von BA, TBA und Eiswein reden, das sind Weine, die wirklich Dekaden und Dekaden und Dekaden überleben können. Aber Fortified Wines ist noch krasser. Also, wenn du schon die Chance hattest, so Portwein von über 120 Jahren probieren zu dürfen und so. Das erzählt Geschichte. Das ist, also ich hatte zum Beispiel jetzt am Wochenende ein tolles Erlebnis. Wir haben eine Raritätsprobe gemacht, also woanders. Also das hatte jemand anders organisiert. Und ich war mit Dr. Manfred Prüm dort. Und wir waren eingeladen und es war wirklich großartig, also unsere eigene Weine zu probieren, aber von einem anderen Keller mit Weinkeller und so. Und wir haben teilweise Sachen aufgemacht, die wir schon lange nicht mehr probiert hatten oder ich zum Beispiel noch nie. Und deshalb ein Dr. Manfred Prüm, der jetzt nächsten Monat 92 wird, der hat seine Weine probiert, aber der kennt die Weine, aber der hat die teilweise auch lange nicht probiert. Und wir haben 53 probiert, Auslese. Und ich meine, wenn du überlegst, der Wein hat dann ist 73 Jahre alt. Und dann bin ich so zu Manfred gegangen und er hat gesagt, boah, wenn man überlegt, ihr Vater hat diesen Wein gemacht. Und der steht da als 92-jähriger Mann und trinkt einen Wein als 92-Jähriger, den sein Papa gemacht hat.
Irre, oder?
Das ist irre. Und deshalb diese Alkohol-Bashing in alle Ehre. Also Wein ist trotzdem was anderes. Das ist Kultur, das ist Geschichte. Das ist, wir reden nicht über den Tetrapack für 1,99, der keine Ahnung woher, und sondern wirklich so tolle Weine oder die dann Geschichte erzählen. Das ist so wichtig. Und ich hoffe, dass es nicht verloren geht, auch nicht in der nächsten Generation oder Generationen, wegen gesund leben und die Sonne und kein Alkohol. Es ist ein Unterschied, was du trinkst. Und ich war so berührt, weil ich sehe den Manfred mir gegenüber und denk, okay, der wird jetzt 92. Und der war, du hast auch gesehen, dass er total in seine, fast Kindheit nicht, aber weil er dann der war dann 20, aber zurückgesetzt worden ist. Das ist unglaublich. Weil so ein Stück von seinem Papa war da, wenn du so siehst. Und bei Fortified Wines ist es noch krasser, weil das kann wirklich dick, also Jahrzehnten, also 100 Jahrzehnte, also
Jahrhunderte.
Sagt man das? Jahrhunderte. Jahrhunderte überschwelen. Und das ist für mich, Also das möchte ich nicht missen. Wenn du ganz alte Sachen, da merkst du immer, da trinkst du Sachen aus dem 19. Jahrhundert. Wir sind jetzt im 21. Jahrhundert. Das ist schon fast Kunst, weißt du, was ich meine?
Ja, ja,
also das würde ich nicht missen wollen. Also wenn ich sehe, was ich schon mit Dirk von der Nieport alles verkostet habe, das ist schon krass. Madeira-Portwein, Sherry, so, das möchte ich nicht.
Findest du, wenn man so diese gereiften Weine hat, also wie jetzt eben den aus den 50er Jahren, die Riesling auslese, oder eben wirklich uralte Portwein mit Madeira-Sherrys, dass man die noch beschreiben kann, dass der deutsche oder das allgemein der Wortschatz, vielleicht auch der französische oder portugiesische ausreicht, um Worte zu finden, die dem gerecht werden?
Nein.
Und, komisch, ne? Man fühlt etwas, wo man sagt, man hat dort keine Worte für. Das ist so fast, also übermenschlich, so vom Empfinden her.
Absolut. Und ich meine, es ist nicht so, dass ich ungern schreibe. Ich meine, ich habe Literaturwissenschaft studiert. Aber ich bin immer der, dann einfach nur diesen Glas genießen kann, die Augen schließe und sage, boah, was ist in dem Jahr alles passiert? Und das ist wie eine Reisekapsel, weißt du, was ich meine? So ein Zeitkapsel. Ja. Das ist so.
Aber wenn du selber Wein trinkst, beschreibst du die Weine nicht für dich? Also sagst du nicht, der ist angefangen mit kräftig leicht oder das oder irgendwelche Metapher, dass du es mit irgendwas. Doch.
Doch, doch, doch. Also für mich, wenn ich mir Notizen mache. Ja, ja, klar.
Ja.
Aber sonst.
Hast du Lieblingswörter, die du am liebsten benutzt? Oder welche, die du überhaupt nicht hören kannst?
Eine gute Frage. Was immer da gesagt wird, das hat Trinkfluss. Finde ich immer. Ja, Trinkfluss. Das ist, das war früher eine Sache, die ich nicht mochte, wenn Leute das gesagt haben. Ja, Trinkfluss, was willst du mir damit sagen, weißt du? Mhm. Ich sage immer, den kann man sehr gerne trinken oder das kann man richtig gut trinken oder der trinkt sich gut. Was ich sehr gut benutze, was immer sehr positiv ist, wenn ich dann sage, das ist sehr elegant, sehr präzise, sehr pur. Präzise benutze ich sehr oft oder laserscharf oder so. Das ist sehr sharp, so really tight, really sharp. Und präzise. Präzise benutze ich tatsächlich, also wenn du siehst, dass ich über einen Wein präzise schreibe, elegant, präzise, ist immer ein gutes Zeichen eigentlich.
Wie beschreibst du auf Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Englisch? Chinesisch?
Also für mich, ja? Für mich, für meine dich? Notizen.
Über dir.
Ja. Versuche ich immer tatsächlich auf Englisch, weil, oder was heißt versuche ich, am meisten Englisch, weil dann kann ich das alles zusammen in für Prüfungen oder so. Aber wenn ich zum Beispiel nicht so für Prüfungen oder für irgendwas, wo für meine Notizen, sondern dass es ein bisschen legerer ist, dann schreibe ich 2-3 Worte auf Französisch tatsächlich.
Ah, okay. Welche Sprache beschreibt den Wein am emotionalsten? Also Englisch halte ich schon für sehr faktisch und für sehr definiert.
Richtig. Also gut, es gibt Leute auf Deutsch, die so schreiben wie du, ne? Also wenn ich deine Texte bei der Vinum sehe, ich finde das extrem poetisch, wo ich sage, aber du bist ein von den wenigen, der so poetisch sehr krass schreibt, finde ich. Ich glaube, vielleicht Französisch ist einfacher, also poetischer vielleicht, als das Deutsche. Also der Deutsche ist nicht so krass fahrlich wie, also du bist ein von den Ausnahmen, muss ich ehrlich sagen, weil du diese, also für mich schreibst du sehr französisch eigentlich, wenn du Weine beschreibst, wenn man so deine Texte in der Vinum liest, aber ich finde, Französisch ist immer schön, wenn du hörst, wie die Leute ja, die Weine sehr poetisch auch, finde ich ja. Ganz schön. Und es klingt auch unfassbar sexy tatsächlich, ja. ja, dann würde ich sagen, Französisch.
Hast du selber mal drüber nachgedacht, ein Weinbuch zu schreiben?
Sehr gute Frage. Das Thema hatte ich mit Pascaline Le Pelletier letztes Mal. Kennst du, ne? Pascaline, sie ja. Wohnt in New York von Chambers und die hat ein super Buch rausgebracht. Kennst du den? Le Vigne? Also jetzt
leider musst
du
sehen, nicht.
Also die hat das auf erste Edition war auf Französisch und die hat jetzt das Englische, glaube ich, letztes Jahr. Und das heißt Mille Vignes, also 1000 Vines. Und das ist ein fantastisches Buch. Und sie hat das gleiche Studium wie ich. Also wir sind nach der Abi nicht direkt zu Uni gegangen. Wir haben diese Elite-Klassen besucht, also diese Präparation, Classe Préparatoire Grandes Écoles gemacht. Und Pascaline auch, witzigerweise. Und ich habe mit ihr gesprochen, ich sage, boah, ich bewundere dich, dass du das durchgezogen hast und so. Und sie meinte, Karin, das könntest du auch. Man muss sich einfach Zeit nehmen, sich hinsetzen und das machen. Sie meinte, es ist eine super coole Reise. Das ist, ja. Also, was ich gerne machen würde, wenn ich ein bisschen paar Bonusjahre hätte in meinem Leben, würde ich mich gerne mit Dr. Manfred Prüm hinsetzen und ein Buch über die Mosel schreiben mit ihm, ja. Mit seinem Wissen, weil ich finde es so schade, dass dieser Mensch sich nie die Zeit genommen hat, das zu tun, weil ich glaube, also Manfred, mit ihm könnte man 1000 Bücher schreiben, aber das würde ich gerne. Also wenn
der allein die Familiengeschichte, dann eben die Verzweigung, die es durch die Prümsche Familie schon gibt, die ja in der gesamten deutschen Weinszene irgendwo vernarbt ist oder verzweigt ist, gibt ja kaum eine Familie, die so überpräsent ist. Und er hat das ja alles präsent oder gelegentlich, wenn er erzählt hat, also war das schon spektakulär, was man dort über deutschen Wein, deutsche Geschichte schon alles erfahren hat.
Absolut. Und ich finde, guck mal, der ist, es ist nicht seit 1000 Dekaden, dass wir Computer haben. So viel ist per Hand geschrieben von ihm selber und alles. So, und manchmal, ich bin einfach, also nicht faul, aber ich habe einfach keine Geduld, das muss ich sagen. Ich bin nicht die geduldigste Person auf dieser Erde. Und ich hasse es, Zeit zu verlieren und nicht effizient zu sein. Und dann, wenn ich, wie heute, es gab eine Frage über den 70ern. Und ich würde ewig brauchen, um diese ganze Datei zu gucken und alte AP-Nummer, um zu gucken, was wir gefühlt haben. Da habe ich ihn kurz angerufen und gesagt, so, die Wer-wird-Millionär-Frage, so, Und das war, ab wann wir Halbflaschen gefüllt haben, in welchen Sachen. Und das war über den 70er. Und er konnte direkt antworten. Weil der kann sich um alles erinnern. Also wenn ich irgendwelche Fragen über einen Jahrgang habe, bevor ich überhaupt in den Archiv guck und meine Zeit verliere, dann rufe ich ihn an, sagen, kann ich kurz runterkommen oder sie hoch, weil mein Büro ist oben. Wie war Jahrgang so und so? Und dann von Anfang bis Ende kann er dir erzählen, wie das ganze Winzerjahr war. Das ist genial. Und ich versuche das immer dann auf Computer zu bringen, weil mit 92, du weißt nicht, wie lange er noch bei uns bleibt. Also der ist topfit, Gott sei Dank, und auch körperlich und auch geistig. Aber du weißt ja nie, ne? Und ich versuche jede kleinen Infos immer zu tippen, weil irgendwann mal kommt der Moment, wo ich ihn nicht anrufen kann für irgendwas. Also. Und das wäre ein großer Wunsch. Wenn ich einen Wunsch hätte, wäre definitiv, dass der liebe Gott uns ganz viel Jahren gibt und Zeit, vor allen Dingen, dass wir uns beide hinhocken und einen coolen Buch schreiben. Das wäre cool. Das würde ich mir wünschen.
Das wäre wirklich. Entweder du stehst da auf den sanften Hügeln von Bulgari, wo das Tyrrhenische Meer wie ein alter Liebhaber atmet. Mal zärtlich, mal wild. Und der Wind dieses Fleckchen Erde, salzgetränkt, mit Rosmarin und Thymianduft übersät. Oder du öffnest Jahre später eine Flasche Ornlayer Bulgari Rosse Superiore 2023 und plötzlich schlägt dir genau dieser Wind ins Gesicht. Vermischt mit dunkler Frucht, mit Leder, mit etwas, das sich weigert, gezähmt zu werden. Entweder die Trauben kämpfen gegen den Nebel und die Hitze, die die Küste nie ganz den Rücken kehrt, oder du trinkst und merkst, der Kampf war es wert. Das ist kein Wein. Es ist ein verdammtes Duell zwischen Mensch, Meer und Stein, das 2023 einen neuen Helden gefunden hat. Den 2023er Ornlayer Bulgari Rosso Superiore. Stell dir vor, Lodovico Antinori hätte 1981 nicht beschlossen, in diesem bis dahin verschlafenen Küstenstrich der Toskana ein Statement zu setzen. Kein Chianti, kein Sangiovese-Monopol, sondern Bordeaux-Reben. Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot. Und das auf Böden, die aussehen wie ein geologisches Chaos. Marine Sedimente aus der Zeit, als das Meer noch höher stand. Alluvialer Schotter, der die Wurzeln zwingt, tief zu graben. Und vulkanische Einsprengsel, die Mineralität wie ein geheimes Gewürz spenden. Die Hügel liegen geschützt, aber nah genug am Meer, damit die Brisen tagsüber kühlen und nachts die Säure wie scharfe Messer warm halten. Dional-Swing nennt man das hier. Aber es fühlt sich eher an wie ein ständiger Flirt zwischen Sonne und Salz. Das Ergebnis? Weine, die Power haben, ohne plump zu sein. Eleganz, ohne dünn zu wirken. Eine mediterrane Seele in einem französischen Gewand. Ornlayer wurde schnell zur Legende. Der erste Jahrgang 1985 war ein Schrei in die italienische Weinwelt. Wir können mehr als Tradition. 1998 wurde es sogar Wine of the Year beim Wine Spectator. Später kam die Frescobaldi-Familie mit ins Spiel. Eine alte toskanische Aristokratie mit Weingeschichte seit dem 14. Jahrhundert. Und das Gut fand seine moderne Stimme. Axel Heinz, der charismatische Winemaker mit Bordeaux-Wurzeln, prägte es fast zwei Jahrzehnte lang mit Präzision und Leidenschaft, bis er 1923 nach Frankreich zurückkehrte. Sein Nachfolger Marco Balsimelli übernahm genau diesen Jahrgang als Debüt. Im Glas zeigt der 2023er 55% Cabernet Sauvignon, 26% Merlot, 12% Cabernet Franc und 7% Petit Verdot. Cabernet dominiert klassisch. Merlot bleibt stark vertreten, trotz der Herausforderung für frühe Sorten. Sorgfältige Selektion macht den Unterschied. Und dann Handlesefermentation im Edelstahl und Beton bei kontrollierten Temperaturen. Anschließend malolaktische Gärung und 18 Monate Ausbau in Barriques. Davon sind 70% neu, der Rest gebraucht. Danach natürlich noch ein paar Monate Harmonie in der Flasche. Keine Kosmetik, nur Übersetzung des Terroirs. Die Parzellen? Dutzende Mikrokosmen. Jede bringt ihre eigene Handschrift. Die steinigeren, drainierten Böden für Frische und Spannung, die tonerdigeren für Strukturen und Tiefe. Und die Südwestausrichtung fängt die letzten Sonnenstrahlen ein, die über dem Meer untergehen. Ornlayer ist nie nur ein Wein gewesen. Er ist ein Statement. Bulgari kann Weltklasse, ohne je seine toskanische Seele zu verlieren. Heute gehört es komplett den Frescobaldis. Die Nachhaltigkeit großschreiben, Biodiversität, schonender Umgang mit den Böden, Menschen, die mit Respekt arbeiten. Öffne den 2023 und lass ihn atmen. Zuerst ist er noch ein bisschen verschlossen, wie ein Schauspieler, der vor dem Auftritt tief durchatmet. Und dann öffnet er sich, zeigt seine dunkle Frucht, seine Gewürze, seinen Hauch rau und dieses unverkennbare Bulgari-Balsamico-Leder-Aroma. Am Gaumen fühlt es sich an wie ein gut trainierter Athlet, muskulös, aber geschmeidig. Mit der Frische, die dich wach hält und einer Tiefe, die dich nicht mehr loslässt. Natürlich flirtet er mit Bordeaux, tanzt aber eindeutig toskanisch. Kein Blockbuster, der dich blattfalzt, sondern ein Wein, der dich mitnimmt. Auf einer Reise zwischen Meer und Hügeln. Zwischen französischer Präzision und italienischer Leidenschaft. Das ist Ornleier 2023. Vitalität pur. Ein Debüt, das keine Angst hat vor großen Schuhen. Ein Wein, der flüstert. Hier spricht der Ort. Hör zu und höre Bulgari. Dem Ort, an dem das Meer nie schweigt. Und erhebe dein Glas auf Marco Balsimelli, der den Staffelstab mit Eleganz übernommen hat. Genieße ihn langsam. Lass dich verschlingen. Und merke dir, manche Duelle gewinnt man nicht mit Lautstärke, sondern mit Balance. Daher ein großes Dankeschön an den Mann, der 1981 hier Reben pflanzte, obwohl alle sagten, das sei Wahnsinn. Danke an das Meer, das eigentlich nie wirklich weg war. Danke an den 2023er Ornleier, Bulgari, Rosso Superiore. Dir zeigt, warum manche Weine Legenden werden. Nicht durch Lautstärke, sondern durch pure, vibrierende, lebendige Wahrheit im Glas. Trink ihn langsam. Lass dich verschlingen. Und merke dir, hier, wo das Meer einmal war, spricht jetzt der Wein. Und er hat verdammt viel zu sagen. Vielen Dank für dieses großartige Weinerlebnis dem Hause Ornleier. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an den deutschen Importeur, an das Handelshaus Schlumberger. Und vor allen Dingen, welche Geschichten dann alle dort emporkommen. Also unvorstellbar, was man alles erlebt haben muss.
Ja, vor allen Dingen, also ich würde auch gerne, weil so diese ganze Geschichte im VDP, weißt du, ja, als er noch sehr aktiv war und so und er so rebellisch war und sich, also der liebt es zu diskutieren und argumentieren und ich meine, der ist ja promovierter Jurist, ne? Und,
Jurist.
Der Jurist können wahnsinnig gut argumentieren und tun und machen der war schon ein absoluten Phänomen, ne? Also ich meine, auch mit diesem schwarzen Humor und auch, also das wäre schon, ich würde so gerne ein paar Sitzungen in den ganz alten, also als er noch, weißt du, so kurz übernommen hatte, aus dem 80er, 90er, Anfang 2000, also ich hätte gerne diese Sitzungen mitgemacht, wenn er tausend Sachen diskutiert, also das, da sind so viele Storys, ich meine, das ist das Schöne am Altwerden, das vergessen wir immer, ist, wenn du natürlich deinen ganzen Kopf hast und dich an Demenz leidest und so, aber wenn du alt wirst und gesund bist, auch das ist Geschichte, auch das ist unglaublich schön, diese ganze alte Storys zu hören. Also wir haben hier im Dorf auch ältere Leute, meine Nachbarin ist jetzt am 1. April 95 geworden, da war ich auch kurz dort. Wow. Weil sie wahnsinnig viel erzählen kann und noch so viel weiß. Und es ist natürlich ein Geschenk, wenn du alt, gesund altern darfst. So, dass du deinen ganzen Kopf hast. Und natürlich hast du da und da Wehwehchen. Aber diese Storys, also ich könnte mit älteren Leuten stundenlang verbringen. Und das hatte ich schon als Kind.
Das finde ich aber auch ganz wichtig, dass man zuhören kann. Also, dass man sich die Zeit nimmt und den älteren Menschen einfach zuhört, weil man kann von deren nicht nur Erfahrung, sondern auch von deren Lebensgeschichten wunderbar profitieren und so viel erfahren, weil die ja Dinge schon mal durchlebt haben, die man selber entweder niemals durchleben kann oder durchleben müsste, also gut wie schlecht. Mhm. Und daher finde ich das, also sollte man sich oft öfters die Zeit nehmen, diese Personen finden und dann denen einfach zuhören, Fragen stellen.
Weil alles ist so schnelllebig heutzutage.
Ja. Vor allen Dingen auch oberflächlich. Und wenn jemand
total
hat und den Tiefsinn dabei hat und das eben auch, aber nicht nur um Wein und davon berichten kann, finde ich das berührend. Gibt es eine Geschichte um Wein, die dich berührt oder die du immer wieder erzählst oder die dich geprägt hat? Außer die, dass du deine Cousine mit dem Wein von deinem Großvater abgefüllt hast?
Die Arme. Oh mein Gott, die Arme, die tut mir leid. Vor allen Dingen, die hat den Ärger bekommen, das hat mir am meisten leid.
Ich hätte getrunken.
Also eigentlich nicht, weil ich mochte, das war nicht meine Lieblingscousine. Aber trotzdem blöd. Was mich berührt hat im Wein, da berührt mich so viel Sachen. Weil es ist hinter jedem Weingut, hinter jeder Winzer oder fast eine krasse Story eigentlich. Und in so viele Länder und so viele Regionen unterschiedlich, dass viele mich berühren, ehrlich gesagt.
Ich finde es interessant, dass es wirklich so viele Geschichten um Wein oder Weingüter gibt, wie du es auch gerade sagst, und so wenig irgendwie als Film festgehalten werden, so wenig irgendwo in Buchform sind. Aber es gibt ja kaum ein Element, ein Medium, was so geschichtlich, was so kulturell integriert ist und was eigentlich so viel Geschichte bildet. Weil du gerade an der Mosel bist, das ist ja jetzt 100 Jahre her, der Winzersturm an der Mosel. Hattest du davon mal gehört?
Ja, ja.
Als die Winzer das Finanzamt in Bernkastel-Kues am 25. Februar 1926 gestürmt haben und vor allen Dingen, was ich eben auch so krass fand, warum die es gemacht haben und welche verschiedenen Situationen es dort gab. Und das eben, obwohl schon immer mehr oder weniger das Referenzgebiet, die Mosel, für Weißwein war, immer. Teilweise weltweit, hatten die schon immer die Situation, dass sie eigentlich kaum ein Auskommen hatten. Also dass den Moselwinzern, selbst 200 Jahre zurück, ich meine, Marx hat eine Riesenverfassung in der Rheinischen Zeitung, wo er Chefredakteur war, zu Moselwinzern verfasst und deren eigentlich sehr, sehr schlechtes Dasein geschildert, also deren schlechte Wirtschaftlichkeit. Und im 100-Jahres-Rhythmus wiederholt sich das wieder mit ganz, ganz vielen Geschichten und jetzt aktuell ja auch. 30% Winzer oder Weingut sterben an der Mosel in den letzten 10 Jahren. Das ist sehr katastrophal und das spricht ja nicht dafür, dass es denen gut geht. Und das für eine Weinregion, die so unglaublich eigenständig, außergewöhnlich, beispielslos in der gesamten Welt ist. Und da gibt es Geschichten. Also warum erzählt man diese Geschichten nicht?
Absolut. Und ich meine...
Entschuldige, ich wurde emotional.
Naja, also der Winzersturm, ich meine, stell mal vor, wenn wir das jetzt machen würden. Also ich meine, wenn du so viele Winzer hast, die plötzlich da reinstürmen und alles zerschlagen, weißt du? Also ich meine, da kannst du sehen, wie... gut, das war natürlich zwischen beiden Weltkriege. Es war natürlich schwierig, aber das würde jetzt, ich meine, die haben Akten verbrannt und alles, also das war schon, das war nicht ohne, ne? Also das würde jetzt wegen den Weinsteuern, ne? Also ich meine
20% Weinsteuer und das eigentlich da heraus resultierend, dass während der Kriegszeit der Weinverbrauch natürlich enorm war. Also ein durchschnittlicher Soldat im Ersten Weltkrieg hatte einen Durchschnittsverbrauch von 2 Litern, der ihm auch zugestanden wurde. Krieg und Wein war ja immer ein ganz, ganz Riesenthema, beziehungsweise Krieg und Drogen, was ja auch logisch ist, damit man dieses eigentlich Grausame irgendwie ertragen kann. Da war es aber dann halt eben die Droge, die man dort konsumiert hat. Dadurch war der Verbrauch extrem enorm. Dann wurden die Grenzen zugemacht. Französischer Wein wurde nicht mehr importiert. Also war das deutsche Produkt mit einmal viel wertvoller. Die Preise stiegen. Es brauchte enorm viel Kapital für Reparationszahlungen etc. etc., dass man eben geguckt hat, wo kann man sich das Geld holen. Und man hat die Winzer damit belastet, mit 20% Weinsteuer. Das fanden die natürlich nicht so cool. Teilweise hatten die eine Belastung von 120% auf Verkäufe zu den Zeiten. Extrem komprimiert. Also man sollte sich das in der Tat mal ausführlich geben. Das ist eine wahnsinnig, eigentlich sehr berührende Geschichte. Und daraufhin sind die ja eskaliert. Und ich glaube, 2 oder 3 Wochen vorher sind die ganz friedlich auf die Straße gegangen mit 20.000 Winzern in der Zeit. Und es hat mehr oder weniger keinen interessiert. Und erst nachdem es eskalierte, nachdem um 2000 Winter in Bernkastel-Kusen das Finanzamt gestürzt haben. Ist in der Tat etwas passiert, das überhaupt in Berlin damals über die Weinsteuer diskutiert wurde und die am 1. April 1926 dann gecancelt wurde.
Aber ganz ehrlich, Silvio, stell dir mal vor, dieses Bild. Ne? Heutzutage 2000 Winzer, die hier in Bernkastel reinstürmen. Das würde es gar nicht geben. Weißt du, also wie, obwohl, vielleicht sollte es mittlerweile geben, wenn man sieht.
Wir wollen hier jetzt nicht dazu aufrufen, wir sind nicht in Frankreich.
Aber weißt du so,
das war nicht mal ein
Protest. Das war eine komplette Randale, das war kein Protest. Protestiert, wie du das
erzählt hast. Es war damals auch Landfriedensbruch, es war eine der schwersten Sachen, die du machen konntest. Also die haben da nicht nur Leib und Leben, sondern die haben ihre gesamte Existenz damit aufs Spiel gesetzt.
Ja, aber momentan ist es nicht anders. Also du siehst an der Mosel die Beispiele, die es gibt an der Saar, die jetzt geschlossen haben, die zugemacht haben. Also das ist komplett Familienunternehmen, also Familienweingüter, die dann
renommierte Betriebe
mehr weitergemacht. Ja. Ja. So also zum Beispiel an der Saar jetzt mit Kuno und also von Hövel und Dr. Wagner, das sind zwei VDP-Betriebe, die weggehen. Also und das sind nur, also das ist so VDP. Stell mir vor, die kleinen, so weil die natürlich die Situation. Also am Anfang haben wir gedacht, oh Gott, Covid für die Weinbranche, das war total gut, weil ich meine, die Leute haben viel getrunken, also total gut in dem Sinne. Ne? Aber dann kam Russland und jetzt und dann die Tariffs und jetzt kommt diese ganze Geschichte mit dem Iran-Krieg. Ja, also besten Beispiel: Ich habe Wein, die unterwegs sind, die da feststecken im Container und keiner weiß, wie es weitergeht. Und ich hoffe natürlich, dass da keine Bombe auf diesen Container dann losgeht und das ist auf dem Meer und das kommt nicht am Land an und das hat schon längst Deutschland verlassen sozusagen. So, auch das hat einen Impact, ne, auf alles, ne? Also das ist eine Zeit, wie du nachdenkst, Silvio, das hat mit Covid angefangen, wo wir gedacht haben, boah, nie zuvor erlebt. Dann Russland, Ukraine, was losging, was für mich sehr nah war. Das hat mich ein bisschen erinnert, weißt du, als Kind mich hatte Gerde Golf, also auch und auch Jugoslawien sehr betroffen, weil der so nah war, fand ich, so als Kind oder Jugendliche. Und dann, aber jetzt habe ich das Gefühl, es ist immer näher. Und dann Russland, dann diesen blöden Tariffs für USA und jetzt Iran, also ich frage mich, wann in der Geschichte die Weinbranche so krass das alles, oder nicht nur die Weinbranche, also verschiedene Branchen, so kompakt so viele erleben musste.
Doch, ich glaube, das gab es schon immer. Also es gab es auch immer im Rückblick, in der geschichtlichen Betrachtung durchaus schon immer, dass es so extreme und komprimierte Krisen gab, also sowohl in den 60er, 70er Jahren, natürlich in den 20er, 30er Jahren, im 19. Jahrhundert.
Also ich sage mir immer, nach jeder Krise kommt die Sonne und das ist wichtig, das muss man nicht vergessen, aber das ist so, das sind jetzt vier Sachen hintereinander, wo du denkst, okay, langsam wäre cool, wenn es aufhört. Aber da weißt du auch nicht so, ne? Und damals war jeder Krieg, wie du sagst, für Weinkonsum war es nicht oder Alkoholkonsum nicht verkehrt, aber jetzt ist es natürlich ganz anders, weil du bist gar nicht an dem Front, wie du beim Ersten und Zweiten Weltkrieg warst, also deshalb ist es auch ein ganz anderen Schnack, aber ich finde schon, und die Mosel natürlich, weil also, es gibt keine Region, die dann so viel auch exportiert, ne? Also in Deutschland.
Ich glaube, 20 bis 30% sind es an der Mosel, die exportiert werden.
Oh, mehr.
Und wo man den großen Vorteil hat, dass der Wein gerade im, ich sag mal, Premium-Bereich im Ausland nochmal ganz anders gewertschätzt wird als im Inland. Man zahlt andere Preise, man hat ein anderes Bewusstsein dafür, es wird auch anders investiert. Man spekuliert auch anders mit Wein. Ob das jetzt so gut oder nicht gut ist, das hört ihr wahrscheinlich im Weingut gar nicht so gerne, aber man investiert spekulierend in Weine, weil man weiß, die sind zeitlos.
Ja,
und sollte man das machen? Also findest du das gut, wenn man in Wein investiert? Oder findest du das eher schwierig.
Also natürlich, also business-technisch gesehen, natürlich, ja klar, so. Aber ich persönlich, ich finde es so schön, wenn Leute sammeln, um das in der nächsten Generation zu geben und nicht, weil, also ich finde diese Schwarzmarktgeschichte sehr schwierig, weil wenn du siehst, welche Weine für welche Preise gehandelt werden und du weißt, wie viel am im Endeffekt der Winzer bekommt. Also besten Beispiel, als es vor Jahren losging mit den ganzen, also Wein von Klaus-Peter Keller, wo ich noch weiß, in der Zeit, wo wir noch aktiv waren, wenn du die ab Weingut gekauft hast, das war gar nicht so teuer, weißt du? Mhm. Und dann plötzlich haben die Leute das genommen, in den Schwarzmarkt gelangt und dann hat das exorbitanten Preis eingenommen. Aber letztendlich, das ist nicht das Geld, das ist nicht dieses Geld, was dann bei Familie Keller gelandet ist, sondern.
Das stimmt, aber wenn man das so betrachtet, ist es nicht trotz allem gar nicht so, also jetzt rein aus der Kalten herausgesprochen oder rein aus dem Gedanklichen herausgesprochen, ist es nicht für einen Winzer nicht trotzdem zumindest nicht schlecht, wenn seine Weine dermaßen hoch besprochen werden, dass Leute bereit sind, einen viel, viel höheren Wein als ab Weingut zu bezahlen, weil das natürlich auch eine Begehrlichkeit für andere Weine entwickelt?
Genau.
Das also ist sprich, wenn jetzt, keine Ahnung, eure Weine versteigert werden bei der Auktion und ihr habt einen fünfstelligen Betrag und der Wein wird dann irgendwo noch doppelt so teuer dann in den Staat verkauft, das gibt einen riesen Pressewirbel, ist das doch rein vom Gefühl her, auch wenn man sagt, es ist vielleicht nicht ethisch oder es ist vielleicht nicht anständig oder manche verdienen nur Geld mit unseren Weinen und machen eigentlich keine Arbeit, aber es nützt doch rein vom Ansehen, vom Image dem Weingut auch was.
Von Image, ja. Von Image, ja, aber und von der Reputation, da keine Frage. Da hast du auch in Deutschland ein paar gute Beispiele, ne? Also sei es Egon, sei es Klaus-Peter Keller oder wie, ja klar. Aber bei der Versteigerung, das Gute ist, dass das Geld dann bei uns fließt, ja, und nicht bei einer klassischen Versteigerung, wo es dann von einem Versteigerungshaus oder, weißt du, Katawiki oder sowas, wo die Weine dann per Auktion rausgehen und die Leute darauf beten und dann nimmt es exorbitante Preise an, weil das landet nicht bei der offiziellen Versteigerung. Dann landet es tatsächlich beim Winzer und das Gute ist natürlich, dass diese ganzen Hype im Schwarzmarkt, auf dem nicht Schwarzmarkt, aber Sekundärmarkt, dein Einsehen klar und die Preise, deine normale Preise dann auch zwangsläufig ein bisschen in die Höhe geht, klar, natürlich. Mhm. Und das ist fürs Image, also natürlich nicht schlecht, aber wie du sagst, ob das weiß ich nicht, ich finde es immer schade, weil ich finde so schade, dass manche Weine, klar, die werden gekauft von Leuten, die das sich das auch leisten können. Und dann ist die Frage, wo die landen, ob die wirklich getrunken werden. Und du hast dir so viel Mühe gegeben, um so einen schönen Wein zu erstellen. Und du weißt gar nicht,
wie das trinkt. Also rein aus dem Ethischen, aus dem Bewusstsein um Wein, und aus der Weinliebe heraus ist es natürlich schade. Aber ich würde es nicht grundsätzlich irgendwie verdammen. Auch einen großen Weinkeller sieht man gerne, finde ich zumindest, und geht da gerne durch und guckt sich's an und man kann dadurch mehr oder weniger bewusst ausloten, wie lange können Weine reifen, wie kann man Jahrgangstiefen aufbauen. Letztlich entsteht dadurch natürlich auch eine kontinuierliche Begehrlichkeit. Wenn ich jetzt wie in der Sonnenuhr auslese, mit 120 Flaschen mir jedes Jahr in den Keller lege, dann werde ich das auch die nächsten 20 Jahre tun.
Absolut. Ja, aber es ist auch wichtig, dass es tatsächlich auch getrunken wird, weißt du?
Getrunken wird.
Finde ich schon wichtig. Ja.
Und ich glaube auch ganz wichtig, und genau das ist der Fall, der dann damit verhindert wird und der dann nicht passiert, dass Weine in Restaurants kommen, dass Weine in Restaurants getrunken werden. Also mit Speisen, mit Geselligkeit, mit Menschen und nicht
absolut
nur mehr oder weniger zum Verkauf sind.
Deshalb sind für mich Restaurants sehr wichtig und Sommeliers, da schicken wir immer beiseite ein bisschen mehr, die wir eine kleine Reserve haben, bevor wir die Allokation machen, die dann für die Gastronomie bleibt oder als Late Release irgendwann mal dann für die Gastronomie und exklusiv nur für die Gastronomie wieder als Late Release wieder auf den Markt kommen. Und nicht für den Privatsammler, weil der Sammler, dann kann er das jedes Jahr die Allokation selber kaufen, den neuen Jahrgang und das selber lagern. Aber du weißt genauso wie ich, dass viele Restaurants leider nicht so viel Lagerkapazität haben und auch manchmal auch nicht der Cashflow. Und dann ist es schon schön, was Gereiftes in einem Restaurant zu haben. Ich finde es immer sehr schade, wenn du eine Karte aufschlägst und da ist nur noch ein, zwei Jahrgänge. Höchstens, weißt du, das ist ein oder zwei Jahre alt, finde ich schon schade. Und dann mit unserem System ermöglichen wir dann natürlich, dass unsere Weine gereift in die Gastronomie kommen. Und wir könnten das viel einfacher machen, indem wir das an Sammler dann kaufen, an Privatleuten, die das dann für mehr Geld, aber dann finde ich das als Bühne ein tolles Restaurant, weißt du, und wir haben hier an der Mosel echt tolle Läden, ne? Also natürlich die drei Sterne vorne, aber auch andere Läden, die ich toll finde, wie Tafelhaus und so. Die nur ein Stern, aber du weißt, was ich meine, ein Stern haben und super repräsentiert und super Köche. Also, und da finde ich lieber, also da finde ich schon wichtig, dass diese Läden die Möglichkeit haben, wenn der Sommelier anrufen, Weine von uns, Spätlese oder Auslese bekommen, die dann 5, 10 oder 20 Jahre alt sind, weil wir die beiseite
gelegt haben. Oder wenn ein Laden eben neu aufmacht und da ist man natürlich bestrebt, gleich zumindest eine attraktive Weinkarte zu haben. Und wenn man dann das bei euch Winzern, bei Händlern findet, wo man sagt, man kann aus einer gewissen Tiefe herausschöpfen, ist das natürlich ein wahnsinniges Geschenk. Und da nimmt man natürlich auch den Mehrwert, den man dann logischerweise durch Verzinsung etc. mehr bezahlen muss, gerne mit im Kauf. Wenn du selber in ein Restaurant gehst und du siehst Weine von euch auf der Karte, was reizt dich mehr, wenn du eine Jahrgangstiefe siehst, von mir aus 10 Jahrgänge, wie in der Sonnenuhr hintereinander, oder lieber eine Breite, dass du sagst, du hast zum Beispiel Spätlesen und hast verschiedene Lagen nebeneinander, oder die Unterteilung in den verschiedenen Prädikaten? Was stellt ein Weingut, ein Stil, eine Handschrift, eine Charakteristik am besten da? Was erfreut dich am meisten?
Als Gast oder
als professionelle Sommeliere und Gast und gerne Weintrinker? Also nicht als Vertreter des Weingutes, sondern mit deinem professionellen Bewusstsein.
Also ich finde es immer spannend, wenn Weinkarte so clever gestellt sind. Also du hast tolle Beispiele, zum Beispiel auf Sylt, meiner Meinung nach. Aber wo die dann wirklich mit Jahrgangstiefe, aber auch innerhalb der Jahrgänge die verschiedenen Lagen zeigen. Und dann kannst du, weißt du, so, oh toll, dann nehmen wir 15 zum Beispiel, weil ich 15 zum Beispiel mag in Deutschland. Und dann nimmst du vom gleichen Winzer die zwei verschiedenen Lagen. Und das finde ich, weil wie gesagt, ich bin gerne Paralleltrinker. Und dann, weil ich finde es schön zu sehen, wie der eine oder andere Wein weiterhin im Menü sich entwickelt. Und das finde ich total spannend. Wenn es nur Jahrgangstiefe ist, ist cool. Da kannst du dann sagen, okay, ich nehme dann zwei Jahrgänge unterschiedlich. Aber ich finde es toll, wenn eine Weinkarte so geschrieben ist, dass du auch viel mehr Möglichkeit hast, irgendwas zu vergleichen. Also auf verschiedenen Stufen sozusagen. Und das hast du zum Beispiel, Web Crystal ist ein gutes Beispiel, oder beim Ben, also Jörg Müller, dass sie das wirklich sehr, sehr gut hinbekommen. Also, oder auch ein Bärbel, also von Söllröhringhof. Zum Beispiel beim Portwein ist es wahnsinnig, was die Bärbel da alles auf der Karte hat. Das finde ich super spannend. Aber das geht auch, oder im besten Beispiel auch beim Schwarzen Adler. So, und ich finde das, aber das geht auch nur, wenn ein Laden so eine Geschichte hat und jedes Jahr gekauft hat, beiseite geguckt hat. Guck mal, das alte Tantris-Weinkarte, damals unter Nico, so, das ist unter dem Spanier, auch sehr clever gestellt. Da haben sie teilweise Weine eingekauft, aber da stand noch Sternchen, das ist da, aber nicht auf der Karte. So, weil die haben das extra noch ruhen lassen. Aber das wird immer weniger. Und deshalb ist es schon schön, wenn Weingüter ein bisschen mehr Alternative lassen für die Gastronomie, damit, wenn junge Läden aufmachen oder mit weniger Lagerkapazität, dass diese Läden in der Lage sind, eine tolle Weinkarte zu erstellen. Weil
ihr an der Mosel seid ja mehr oder weniger die ganz großen Gewinner der Klimaveränderung, weil früher hat man ja gesagt, dass 3 Jahrgänge in einem Jahrzehnt gute oder teilweise sehr gute Qualitäten haben und 3 Jahrgänge absolut untrinkbar sind. Zumindest also seit den 80ern war das ja so, als 80, 84, 87 nicht unbedingt brillant waren, um das sanft zu formulieren. Und jetzt mittlerweile seit den 80er Jahren habt ihr ja eine Temperaturveränderung von 1,5 Grad, also von ursprünglich 8,5 Grad Jahresdurchschnittstemperatur auf 10 beziehungsweise 10,5. Der Regen ist einigermaßen konstant geblieben, obwohl es da natürlich extremer wurde alles. Aber ihr habt eine Kontinuität in den Jahrgangsverlässlichkeiten. Ist das dann zu Lasten genau des Spiels, was du gerade beschrieben hast, dass man sich dann hingibt und sagt, 70er Jahre, wie war eigentlich 74, ach grottig, wie war 75, okay, einigermaßen, 76, großartig, 77, naja, ging so. Ja. Wird es das mit 2020 auch noch geben, dass man sagt, 22, also jetzt weitergedacht in 50 Jahren, dass die Jahrgänge entwickeln sich ja dann immer homogener dann irgendwann oder gleichen sich immer weiter an. Im Verlauf von Jahrzehnten oder Jahrhunderten haben wir das mit den 20ern auch noch? Oder bleibt das dann ein bisschen auf der Strecke, dass diese krassen und leidenschaftlichen Unterschiede in den Jahrgängen deklinierbar sind?
Also ich finde, also man könnte ja wie im Burgund sagen, jedes Jahr ist top, es gibt keinen schlechten Jahrgang, ja. Aber tatsächlich. Ja gut,
ein paar Jahrgänge haben es jetzt bewiesen, dass es doch geht.
Eben. Aber du weißt ja, wie der auch ja, ja. Ja, nee, gut, es gibt keine schlechten Jahrgänge mehr, ne? Wenn ich das schon höre, ja, ich verstehe. Aber es ist tatsächlich so. Und genau im Gespräch mit Dr. Manfred Prüm merkst du die Unterschiede. Weil wenn wir sagen, oh, das war aber Jahrgang, 2 hintereinander und so, weil das sagt, ey, freut euch doch. Damals haben wir gekämpft um jede Reife. Und das hat auch natürlich diese krasse Unterschied in den Jahrgang, in den Dekaden, 70er, 80er und so, gezeigt. Ne? Und das sagt, jetzt ist es natürlich, also wenn du jetzt rückwirkend nimmst, wir haben jetzt 26, gell? Ja. Wenn du siehst zum Beispiel 15, für mich toll Jahrgang, 16, 17. 18, warm, der braucht Zeit, aber auch keine schlechte Jahrgang. 19 in Deutschland war super. 20 war ein bisschen verhaltener. 21 wurde gejubelt ohne Ende, ist auch kein schlechter Jahrgang. 22, gut, trocken, Stress, ein bisschen entspannter. 23, 24, großartig. So, also
aber
das
wenig
ist
Menge.
Natürlich viel, viel mehr. Genau, wenig Menge. Aber in der Qualität, das ist nicht so, wie du sagst, weißt du, so, weil du musst es natürlich. Das war nicht so einfach, die Reife zu bekommen, so wie heute, klar. Und du hattest viel größere Schwankungen in den Winter, in den Jahrgänge, viel mehr. Das ist richtig. Das finde ich auch. Also da gebe ich dir völlig recht. Da siehst du einen krassen Unterschied. Also,
welche Herausforderungen gibt es denn heute? Also klar, logisch, die wirtschaftliche, die konsumorientierte etc., aber so für euch als Winzer allgemein für den Weinhandel auch, ist es die Verantwortung allgemein für die Natur, ist es, dass man sich da mehr engagieren muss und da die Zukunft sieht oder was sollte in Zukunft anders werden, worauf muss man sich besinnen, was ist die große Aufgabe der Zukunft?
Also die große Aufgabe der Zukunft ist, so nachhaltig wie möglich zu arbeiten, weil sonst irgendwann mal gibt es auch keinen Weinbau mehr, weil du kein Wasser und keine Ressourcen hast. Aber ich finde schon, das ist wir haben eine Verantwortung Landschaft gegenüber, das richtig zu machen. Aber ich glaube auch jetzt hier an der Mosel, wir sind weniger getroffen tatsächlich als unsere Kollegen in den wärmeren Regionen wie Baden oder Pfalz zum Beispiel, die dann zu Recht auch jetzt sehr früh schon angefangen haben, mit anderen Rebsorten zu experimentieren. oder dass immer mehr Piwis eingepflanzt werden. Das hast du bei uns ein bisschen weniger. Also manche machen das schon, um zu gucken, wie es sich entwickelt. Aber klar, du siehst ja, dass wir immer früher lesen wie sonst, wie früher, da keine Frage. Also wir können nicht verneinen, dass das Global Warming ist nicht abzusagen oder abzureden. Aber du spürst, dass hier wegen den Steillagen tatsächlich an der Mosel weniger und auch, weil es eine kühlere Region ist, weniger als woanders. Trotzdem finde ich nicht verkehrt, wenn manche Winzer jetzt anfangen, andere Sachen zu pflanzen. Für uns zum Beispiel am Weingut steht es bisher, ne? Also wir diskutieren, aber es steht nicht in Frage, weil also ich finde es, also mich würde es echt das Herz, glaube ich, zerreißen. Alte Weinberge, also wir haben 95% circa ist wurzelecht, das rauszureißen, um dann irgendwelchen Piwis zu pflanzen in der wehenden Sonnenuhr oder plötzlich Dornfelder einzupflanzen oder Syrah oder so, weißt du? Und zu sagen, ja, in 20 Jahren, dann ist es so warm, dann ist es super für Syrah. Das sehe ich momentan nicht so, ehrlich gesagt. Andere Regionen macht das vielleicht Sinn, da keine Frage. Aber für uns noch an der Mosel und bei uns im Weingut macht es nicht. Aber das wird eine Herausforderung, die Ressourcen, klar. Also da muss man schon aufpassen, was wir mit der Natur und unserer Erde veranstalten, wenn wir noch wollen, dass die nächste Generation überleben und so. Und dann natürlich ist auch wichtig, dass die Leute der Umgang mit Alkohol ja anders sehen. Also diese Verpönen, also das finde ich schon ein bisschen, also ich selber trinke schon Ewigkeiten keine Longdrinks oder so, das stimmt schon, oder ganz selten. Aber Wein ist für mich, also wenn das gar nicht mehr getrunken wird, also wenn es nicht mehr in der Kultur ist, also wir verlieren so viel Geschichte und Kultur und vor allen Dingen Genuss, ne? Also das muss man sagen. Also es gibt immer 2-3 Monate im Jahr, wo ich keinen Alkohol trinke, aber du merkst schon, da gehe ich ungern dann schön essen, muss ich ehrlich sagen. Weil dann vermisse ich das schon. Obwohl tolle Kollegen mit alkoholfreier Begleitung tolle Drinks hinstellen, da keine Frage. Guck mal im Coda in Berlin, was die da machen. Das ist cool, da keine Frage. Aber ja, aber das ist so, ja. Obwohl da wird tatsächlich ein von den wenigen Weinen, der eingeschenkt wird, so ein Gang ist tatsächlich von Prüm tatsächlich. Aber ich finde schon, dann lieber Renaissance der Prädikatsweine, dass wir Weine dann trinken, die dann weniger Alkohol haben, statt auf alkoholfrei zu geben. Also alkoholfreien Wein ist für mich sowieso, oder alkoholfreien Sekt, sehr schwierig, weil ich überhaupt das nicht nachhaltig finde, weil unabhängig davon, dass mir kaum eins schmeckt, weil das auch nicht, du brauchst so viel Energie, um die ganze Maschine das zu machen und alles zu ändern. Das ist für mich also eigentlich total nicht Blödsinn. Da finde ich zum Beispiel alkoholfreie Getränke wie Sparkling Teas und so aus Dänemark und so viel, viel spannender, oder so diese Getränke, die du selber erstellst und so, das finde ich viel spannender als dann alkoholfreien Sekt oder alkoholfreien Wein. Also wenn ich keinen Alkohol trinke in den Monaten, da bin ich zum Beispiel, trinke ich wahnsinnig viel Tee. Also ich bin ein ganz großer Teeliebhaber und das ist für mich, oder Wasser und fertig, weißt du? Aber bevor ich zu einem alkoholfreien Wein oder Sekt greife, auf gar keinen Fall. Und wenn ich das Gefühl habe, oh ja, es ist Mittagessen, dann greife ich zu einer Spätlese, das hat wenig Alkohol oder Kabi und dann ist gut. Weil es ist natürlich mittags, das merkst du, ein Unterschied, wenn du, keine Ahnung, 2 Flaschen Condrieu trinkst, ja, oder Napa Valley Chardonnay oder 2 Flaschen Cabi oder 2 Flaschen Spätlese. Das ist ein Riesenunterschied.
Ja, ja.
Also danach kannst du noch ein paar Verträge unterschreiben und ein bisschen Gas geben und das andere kannst du eine Siesta machen. Also das ist ja eine, obwohl ich habe nichts gegen Siesta nach Mittagessen, aber es ist schon ein Riesenunterschied. Also.
Gibst du als letzte Frage für dich irgendwelche Wünsche, Ziele, Vorhaben?
Das klingt basic, aber Mein Wunsch wäre, lange, lange gesund leben zu können, um meine Kinder wachsen zu sehen und vielleicht meine Enkel kennenzulernen. Das wäre für mich wichtig. Und eigen Weingut, also mein eigen kleines Projekt ist mir wichtig, aber das wäre kein, wo ich sage, okay, ich mache jetzt nur noch mein eigen Weingut, weil ich muss ehrlich sagen, dass ich unfassbar gerne mit Katharina Prüm arbeite, dass wir eine ganz coole Einheit und ganz cooles Team sind. Und eigentlich steht für mich fest, bis zu Rentenalter diesen Weingut mit ihr so zu gestalten, dass wir alles für die nächste Generation, sprich die fünfte Generation, so hinstellen, dass dieses Weingut nicht von irgendwelchen großen Versicherungen aufgekauft wird oder von großen Investoren, sondern dass es in der Familie bleibt und die Geschichte weiter erklärt und weiterführt. Also von daher, so dass ich sage, oh, mein Eigenweingut, nee, also mein Eigenprojekt reicht mir, weil ich bin gerne dort. Und ich glaube, das Größte, ja, nee, einfach glücklich zu sein, gesund zu bleiben, meine Kinder glücklich wachsen sehen und ja, ich glaube, das ist das Wichtigste für mich. Und das ist gar nicht so einfach, weißt du, so Kinder weiter das beizubringen, diese ganzen Werte, die du hast, weißt du, dass die empathisch sind. Ich finde soziale Kompetenzen heutzutage das Wichtigste auch, dass sie lieb zueinander sind, zu den Menschen, dass sie irgendwie was verändern können und dass sie in der Lage sind, auch Sachen in die Hand zu nehmen, zu verändern und dazu mutig sind und das wirklich anpacken, das finde ich wichtig und ich alles mit dem Flo. Ich finde es wichtig, dass die Kinder lernen auch, dass sie deren eigene Meinung äußern können und nicht unbedingt in diesem System passen müssen. Und also das ist vielleicht auf französische Seite, wo du sagst, auf die Straße gehen. Also klar, also ich glaube, es gibt kein Land, der so gut auf die Straße gehen kann und ja, irgendwelche Demos machen, aber wenn es überhaupt Sinn und Fuß hat. Aber ich finde es wichtig, dass man nicht schweigt, sondern seine Stimme erhebt, wenn dies nötig ist. Und wenn ich sehe, mein Kind ist jetzt 12 geworden, aber ist extrem politisch interessiert. Und jetzt, wo die Wahlen waren in Rheinland-Pfalz, es waren fast täglich Diskussionen von einer Partei, die sehr viel dieses Land spaltet. Und es war krass zu sehen, wie dieses Kind diese Stimme erhebt und in der Schule ganz klar sagt, nein, oder überall sagt, nicht diese Partei. Und fand ich krass, weil 12, also ich war, glaube ich, nicht so weit. Aber die Welt war auch nicht so schnell, als wir jünger waren. Ja, nee, das ist wichtig, dass sie wissen, eine Stimme ist da. Und die müssen sie auch benutzen, wenn es nötig ist. Das ist wichtig.
Ich bin nicht sicher, ob es dir schon aufgefallen ist, aber grundsätzlich versuche ich, dieses Format Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit, recht positiv zu halten, weil ich versuche, zusammen mit den Sommeliers die Besonderheit und die Schönheit dieser Branche, eigentlich dieses Berufsbildes, herauszuarbeiten und genau das dir zu zeigen. Also welche Möglichkeit man hat, welche Komplexität letztlich auch dieser Beruf mit sich bringt, und versuche nicht so sehr zu bashen bzw. zu meckern. Können andere besser? Es wäre zwar wahrscheinlich noch unterhaltsamer, es wäre wahrscheinlich noch erfolgreicher, aber es gibt so viel Schönes in diesem Beruf und das versuchen wir darzustellen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich fand es trotz allem super interessant und super spannend und deswegen habe ich das nicht, in Anführungszeichen, unterbunden, dass Karin auch so viele Missstände angesprochen hat. Ja, sei es das Gleichnis zwischen Mann und Frau, Sommelier und Sommeliere. Denn, und das fand ich wiederum sehr, sehr gut, es war keine bloße Meckerei. Es entstand aus der Liebe zum Beruf, für den Beruf, für die Gäste, für die Betriebe, für den Wein, sodass man einfach nicht die Augen verschließen sollte. Daher vielen, vielen lieben Dank, liebe Karin, für diese auch kritischen Anmerkungen, für diese sehr weitsichtigen Gedanken, die du in dir und mit dir trägst und die du mit uns geteilt hast. Und danke, dass du unser Gast warst. Und natürlich auch ein riesen Dankeschön an die Schlumberger Gruppe, an die Handelshäuser, Conseguini, Segnet, Schlumberger und natürlich das Privatkundenportal Prima Wein Kolleg. Ihr unterstützt uns, ihr seid bei uns sowohl wirtschaftlich als auch händisch. Und dank euch heißt es, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Nach dem Freitag ist vor dem Freitag und nach Karim Patricio reisen wir wieder nach Hamburg und haben wieder eine Ausgabe Sommelier and Friends. Und ich freue mich sehr, dass wir sie für dieses Format gewinnen konnten, denn sie prägt wie wenige andere die kulinarische Landschaft in Deutschland. Und darüber, weit darüber hinaus, ist sie eine großartige Genießerin und eine unfassbar nette Frau. Und ich finde, es kommt ganz, ganz besonders in ihrer Folge herüber. Ich freue mich sehr auf die kommende Woche, die Chefredakteurin des Feinschmecker, auf Gabriele Hein.
Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, hallo zusammen. Hier spricht Marc Almert. Ich bin als Sommelier und Weinhändler in Zürich tätig, im Hotel Borlack und für die angeschlossene Weinhandlung Borlack war zuständig. Jetzt habt ihr Karin etwas näher kennengelernt. Als ich Karin kennenlernte, wurde ich quasi direkt geprüft. Wir saßen zusammen an einem Stammtisch Hamburger Sommeliers und von links wurde sehr kritisch auf meine Verkostungsnotizen geäugt, doch scheinbar haben sie die Prüfung bestanden, denn Karin und ich verbinden jetzt schon eine lange Freundschaft. Die Zeit in Hamburg haben wir sehr intensiv gemeinsam genossen. Sie war damals im Jellyfish tätig, ich in 4 Jahreszeiten. Wir trafen so vielen Verkostungen, haben gemeinsam für Prüfungen gelernt und viel verkostet. Und daraus ist eine Freundschaft entstanden, die auch die vielen Umzüge danach bei ihr an die wunderschöne Mosel, bei mir nach Zürich, gut überstanden hat. Denn ich glaube, jeder, der Karin kennt, kann bezeugen, es ist eine der herzlichsten und freundlichsten Personen in der deutschen Weinbranche, die sich sehr schnell auf neue Personen einlässt, aber dann diese sehr innig in ihr Herz schließt und vor externen Einflüssen gut beschützt. Auch kann man, glaube ich, bestätigen, dass Karin das ist, was man im Englischen The Life of a Party nennt. Mit ihr wird es nie langweilig, nicht nur, weil sie eine Flasche restsüßen Prümriesling in der Tasche hat, sondern auch, weil sie jede Party mit ihrer ansteckenden guten Laune sofort in Gang bringt. Was bei Karin, glaube ich, auch ganz wichtig zu verstehen ist, Karin hört nie auf, an sich selbst zu arbeiten. Auch wenn sie jetzt schon länger im Vertrieb ist, hat sie immer wieder Wettbewerbe mitgemacht und versucht, sich in vielen Themen weiterzubilden, auch wenn sie nicht direkt mit ihrem Arbeitsalltag zu tun haben, einfach weil sie von dieser unbändigen Neugier geprägt ist, die sie, glaube ich, ihr ganzes Leben schon voranprägt. Das, was man da auch merkt, ist, dass sie ein sehr kosmopolitischer Mensch ist. Französische Wurzeln, portugiesische Wurzeln, teils in Frankreich gelebt, teils in Deutschland gelebt, mehrsprachig, nicht immer in der Weinbranche tätig. Wer sich mit ihr über Literatur unterhält, merkt das schnell und wirklich sehr vielseitig interessiert. Es gibt sicherlich auch Gründe, warum sie in die Regionalpolitik an ihrer neuen Heimat der Mosel gegangen ist. Ich bin mir sicher, nach dem Podcast seid ihr mit mir einig. Es lohnt sich, Karin zu besuchen, auch wegen der Rieslinge, aber vor allen Dingen wegen dem Menschen dahinter. Und liebe Karin, ich bin sehr neugierig, selbst den Podcast zu hören, denn das habe ich jetzt noch nicht können. Und freue mich, wenn wir uns demnächst einmal bei einem guten Glas Riesling darüber austauschen. Alles Gute und viel Spaß mit dieser Folge.